Herzlich willkommen zum Ruderboot. Alles neu macht der Mai. Uwe ist immer noch der Alte geblieben.
Herzlich willkommen. Ach, danke, Uwe. Wie charmant du das sagst. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen im Wonnemonat Mai, liebe Katrin. Und zu meiner Rechten darf ich ganz herzlich begrüßen Veronika Fischer. Veronika, der Frühling ist da.
Ja, der Lenz ist da, ja.
Ja, genau. Stellen wir doch gleich unsere Gästerunde so ein bisschen vor. Können wir heute mal versuchen zusammenzumachen. Du hast gerade Veronika angefangen. Sie ist ja eine der erfolgreichsten Sängerinnen.
From the world.
Ja, oh ja, vor allen Dingen in den 70er Jahren in der DDR damals. Ja. Hat unglaublich viele Alben veröffentlicht, eigene Bands. In den 80er Jahren ging sie in den Westen, machte dort ebenfalls Karriere und ist immer noch am Ball, immer noch bei uns. Hat ein Buch mitgebracht, was sie geschrieben hat, ein neues Album und eine Menge zu erzählen. Dir fallen bestimmt spontan ganz viele Lieder ein von ihr.
Soll ich gleich fragen?
Ja.
Also mir fällt zum Beispiel ein, dieser wunderbare Titel Klavier im Fluss, habe ich mir jetzt extra noch mal wieder angehört. Und dieser melodiehafte, ich habe vorhin mit ihrem Partner sprechen dürfen. Also für mich ist das Romantik im allerbesten Sinne in der Neuzeit.
Klavier im Fluss?
Nein, alles, was sie machen.
So,
es ist
schon,
immer Sehnsucht dabei, Tiefe, Wärme. Also alle die Dinge, die jeden Menschen gut zu Gesicht stehen sollten.
Ja, das war immer schon mein Bestreben, wobei Klavier im Fluss noch am wenigsten Romantik in dem Fall ist. In dem Fall ist es ja doch eher lustig. Und es gehört eigentlich zu den ersten Liedern überhaupt, die ich gemacht habe. Und ich meine, ich hätte niemals geglaubt, dass ich, wenn ich 74 Musik mit meiner Band damals anfing und vorher schon bei Panterei, dass das heute noch eine Rolle spielen könnte für mich. Das hätte ich niemals geglaubt.
Liebe Frau Fischer, wir sind mit Ihren Titeln groß geworden.
Wunderbar.
Man sagt ja immer so leichtfertig, das hat uns geprägt und wie sind Sie so geworden? Also ich glaube, auch sprechen zu dürfen, für viele, die mit hier sitzen, auch in der Runde, die Menschwertung hat auch mit Ihnen zu tun.
Also, ach, das freut mich, aber das was Besseres danke. Kann mir gar nicht passieren. Dankeschön. Dankeschön, ja.
Oder die Kinderlieder mit Lucky.
Ja.
Der Fluss, genau, Traumzauberbaum,
das Bächlein. Da hat mein Sohn in der Wanne gesessen und hat sich gefreut. Mami, Bächlein. Ja. Also das sind auch ganz süße Sachen. Aber ich muss sagen, ich habe auch später viel schöne Musik gemacht. Aber wurde ja wenig präsentiert. In den Formaten, also die Formate. Wir haben ja im Prinzip zwei Themen in unserem schönen Land. Einmal Schlager und einmal Jugendpop. Mhm. Und dazwischen gibt es ja nichts, um das mal so zu sagen. Zumindest wenig. In den Formaten gibt es eben nur, und dann angloamerikanische Musik natürlich, die den Vorrang hat im Prinzip. Und deswegen wurde natürlich auch, oder was heißt natürlich, leider unnatürlich, eben auch oft Dinge nicht eingesetzt, die etwas rausfielen. Es wird ja nicht differenziert, leider. Sehr wenig differenziert. Und wenn es eben nicht passt, du musst eben dann was haben, das was passt in die Formate.
Und deswegen
da habe ich nicht immer gepasst.
Und deswegen gibt es eben auch Ruderboot. Hier werden Sachen angespielt, die anderswo nicht zu hören sind. Und ich glaube ganz fest, die finden ihren Weg. Und das wird abgehen wie warme Semmeln.
Na, live ist das ja schon prima.
Veronika zu Gast, musikalisch, sondern auch noch Lutz Graf Ulbricht, hier bei uns auf der anderen Seite von Berlin groß geworden und angefangen die Karriere. Eine Riesenliste, also auch er hat Musikgeschichte mitgeschrieben, genauso wie Veronika. Ist eigentlich toll, dass ihr beide heute hier mit an Bord seid. Ich beschreibe mal einiges. Lühl, also Lutz Graf Ulbricht, hat ungefähr 80 Alben auf seinem Konto, ja. Also er hat die unterschiedlichsten Bands mitgegründet, ist dort aufgetreten. Die eine, ich kann sie kaum aussprechen, aber vielleicht klappt es jetzt. Agitation Free.
Klingt ein bisschen wie Dangerine Dream.
Ja, genau. Aus den Bands von Lühl, also Ashra Tempel auch noch und die 17 Hippies.
Ja, 17 Hippies.
Ja, von dem Film Halbe Treppe, Andreas Dresen.
Weltniveau.
Genau. Er hat auch viel Musik gemacht mit der Sängerin Nico von Velvet Underground. Ja. Auch Musikkenner werden gleich die Lichter angehen und sagen, was, wow. Ist viel in der Welt rumgekommen und hat auch ein Buch über sein Leben geschrieben. Ich folge meiner Spur, Lühl. Und ebenfalls ein neues Album. Wir werden da heute auch noch was hören hier bei uns in den Heiligen Hallen. Herzlich willkommen.
Ja, freue mich sehr. Also schönes Ambiente habt ihr euch ausgesucht.
Ja. Wenn dann irgendwann mal noch richtig Zuschauer da sind, dann rocken wir die Bühne.
Genau, völlig zwei völlig unterschiedliche Genre hier eigentlich auch. Lühl kommt ja eher so vom elektrischen, von der elektronischen Musik, ne? Also diese
Krautrock. Ja, aber auch, ich habe immer Lieder geschrieben, also auch war immer Liedermacher, bloß das war in den, bei mir so in den 60ern nicht so angesagt. Oder, also ich, man traute sich noch nicht so richtig Deutsch zu singen. Es war dann gleich irgendwie, ging in die Schlagerrichtung. Dann waren erst so Leute wie Udo Lindenberg bei uns oder so, die dann die deutsche Sprache auch in die Popszene überhaupt reingetragen haben. Deshalb hat es bei mir dann auch ein bisschen gedauert, wenn mit der neuen deutschen Welle kam es denn. Aber ich finde es ganz toll, Liedermacher zu sein, weil da kann man auch in diesen Zeiten seinem Herz quasi Ausdruck verleihen. Und nicht dem Herz, sondern auch dem ganzen Befinden. Und das ist auch immer so eine Art Therapie, wenn man Songs schreibt. Also spart man sich den Psychotherapeuten.
Und eben in deutscher Sprache. Ich finde ja auch toll, dass Sie das Wort Liedermacher sagen und nicht Singer-Songwriter. Wir sind hier in Deutschland und es ist wunderbar, wenn man seine Sprache pflegen darf.
Also bei mir war es ja genau umgekehrt. Wir mussten ja Deutsch singen.
Ach ja, genau, stimmt, ja.
Wir haben.
Und war das schlimm? Oder also,
wir leben ja noch.
Konntet ja auch also ich hatte anfangs habe ich auch Englisch gesungen, aber ich habe dann, um in die Medien zu können, das wollten ja meine Bands, also wie Panterei und dann auch meine Band, wollten natürlich auch gern, dass wir kommerziell unterwegs sind, und weil es ja dann doch ein bisschen mehr einbringt. Und da durften wir nur deutschsprachig singen, denn der DDR war ja 40-60. 60% eigene Musik und 40%, und das war natürlich ein Vorteil für die Musiker, wenn sie nicht gerade renft waren und ideologisch kritisiert haben. Mhm. Wir haben ja mehr, unser Anspruch war ja mehr Musik und Text gehört auch dazu, aber deswegen ging es ja nur Deutsch. Es ging durch, und das, ich habe es dann aber lieben gelernt, muss ich sagen. Also habe dann eben vor allen Dingen mit Lyrik gearbeitet und die ist nicht einfach unbedingt immer in Musik zu kriegen. So. Dass sie musikantisch klingt und musikalisch wird. Ist die deutsche Sprache ein bisschen schwierig.
Sie erzählen ja auch immer, wenn Sie singen, Geschichten. Also das ist
ja, das war meine Vorliebe auch, das zu machen. Ich wollte immer Geschichten erzählen. Wobei, ja, ja klar, Klavier im Fluss ist auch eine Geschichte im Prinzip.
Ne? Schneeflocke, wenn ich...
Naja, klar, sind Balladen. Balladen sind eigentlich meine Stärke gewesen immer. Und da Musik, also Text, deutsche Sprache hat wunderbare Tiefen. Und die aber dann in angloamerikanisch bewegte Musik zu bringen, ist nicht immer ganz einfach. Mhm.
Woher, wohin, habe ich jetzt auch gehört, da sind Sie sich ja letzten Endes auch treu geblieben. Und singt das auch mit einer unglaublichen Gelassenheit, einer Sicherheit.
Das macht das Alter.
Nein, das macht die Weisheit.
Die wächst mit der Zeit, ja. Ich hoffe, sie wächst weiter.
Schön, dass wir heute so viel Musik haben in der Sendung, aber es geht natürlich auch um das Thema Gesundheit. Und da haben wir uns eingeladen, Dr. Thomas Höhn, Facharzt für Allgemeinmedizin, aber auch für Naturheilverfahren.
War er nicht mal beim MDR so?
Richtig, daher kennen wir uns nämlich. Mhm. Und viele werden sich sagen, Mensch, das war doch der Arzt mit der Fliege.
Ich habe ihn noch gesehen.
Aber die Fliege macht
das hier, ich habe deswegen hier noch dieses etwas hier vorne. Ich hatte eigentlich eine Fliege mal an, ja, stimmt. Ich muss euch enttäuschen.
Seit Karl Lauterbach eine Fliege trägt, tragen Sie keine mehr, ne?
Wer ist Karl Lauterbach?
Er ist mir hin und wieder mal negativ aufgefallen. Warnen. Also nicht zur jetzigen Zeit darf man das ja nicht sagen, aber zur damaligen Zeit negativ aufgefallen. Was man so hört, auch in Kollegenkreisen, dachte ich, ich muss nicht unbedingt mit dem gleichen rumlaufen wie der. Und das war 2007, das ist also nicht jetzt vor kurzem gewesen. Da habe ich mir die dann abgewöhnt. Die habe ich immer getragen, nur nachts nicht.
Das stimmt. Das war wirklich so sein Erkennungszeichen. Mhm. Er ist aber auch Sportarzt. Ich habe noch einiges aufgeschrieben. Früher Impfberater, ne? Und jetzt aber eher Gesundheitscoach oder Gesundheitsberater.
Ja, ich habe intensiv Impfberatung gemacht. Und es war dann immer nicht ganz sicher, ob die Patienten, die das Sprechzimmer verließen, dann auch wirklich einen Termin zur Impfung haben wollten. Bis mir das auffiel und ich sagte, Mensch, was hast du denn da alles erzählt? Dabei habe ich einfach nur aufgeklärt. Also über das, was ich von Impfung wusste, und das musst du als Arzt machen. Anscheinend, je mehr wir in das Jahr 2021 kommen, umso weniger.
20.
Oder 20, Ende 20. Dankeschön. Ich meine jetzt so die Impfzeit.
Ja, ja. Janja.
Da habe ich mir so gedacht, wie mag es denen später gehen, wenn mal diese Zeit aufgearbeitet wird, die jetzt sich damit brüsten, muss ich sagen, im 1 bis 2 Minuten Abstand einen Impfstoff, der ein experimentelles Medikament ist, ja, und eine Notfallzulassung hat, in 1 Minute zu beraten. Das geht nicht. So, das machen aber sehr viele. Das scheint jetzt in Ordnung zu sein, wegen der Schnelligkeit, weil das Virus ja anscheinend schneller ist, als die impfen können. Und deswegen habe ich mich da ein wenig ausgeklinkt jetzt zunächst einmal. Das hat mich finanziell nicht weitergebracht, aber andere hat es weitergebracht. Aber ich habe jetzt keinen Schaden dadurch, weil ich muss ja nicht dafür zahlen, dass ich nicht impfe. So weit sind wir ja noch nicht.
Aber es gibt ja viele andere Methoden, die Sie anwenden. Sie sind in der Krebstherapie, haben Sie was Eigenes entwickelt und natürlich auch in den Naturheilverfahren machen Sie sehr viel. Vielleicht können wir das eine oder andere heute noch zum Besten geben. Und einen Patienten haben wir ja auch schon auf der Couch, nämlich Dr. Dominik Görlitz. Der hat die Stimme verloren. Hat so viel Stress gehabt in letzter Zeit, dass er selber ein bisschen angeschlagen ist. Aber ich konnte ihn irgendwie so ein bisschen überreden. Da habe ich gesagt, wir haben einen Arzt auf der Couch, wir haben Gesundheitstee an Bord, da kann nichts mehr schiefgehen.
Und der Abstand stimmt.
Extra eingehalten.
Schön, dass du mit in unsere Runde bist. Dominik Görlitz war schon bei uns mal auf dem Ruderboot. Das erste Mal ist eigentlich der Hausherr von der Pfennerhalle und den ganzen Ausstellungen hier drin. Wir können ja kurz noch mal zusammentragen. Ne? Seine Leidenschaft ist die Seefahrt.
Tor Heyerdahl des Ostens.
Ja, hier vorne haben wir das Modell. Diese Boote hat er gebaut, mittlerweile schon das fünfte mindestens. Ne? Die Abora 5 ist geplant.
Die ist jetzt in Planung.
Das Projekt ist über die Weltmeere geschippert und hat aber auch seit über 30 Jahren schon medial hohe Wellen geschlagen. Ich glaube, es gab Zeiten, da wurde er von Interpol gesucht, weil er Sachen herausgefunden hat, die vielleicht nicht so gehört werden wollten, beziehungsweise wo man sagen muss, man muss ja das Geschichtsbuch neu umschreiben. Denn nicht Christoph Kolumbus hat Amerika entdeckt, sondern... Aber da ist interessant, ihm zuzuhören. Und schön, dass du heute bei uns bist.
Und danke, dass wir hier in der Halle sein dürfen.
Dazu beitragen, aber viel geht heute leider nicht.
Aber wir können das ja ein bisschen zusammenraffen und uns vielleicht schon mal was von dir anschauen. Wir haben einen kleinen Trailer, wo wir noch mal vielleicht einen Aha-Effekt haben. Ach ja, klar, Dominik mit seinen Seemannsgeschichten. Seemann ist jetzt das falsche Wort, aber mit seinen Seegeschichten und seinen Abenteuern. Und den schauen wir uns kurz an.
Hat Kolumbus als erster Amerika entdeckt? Oder gab es schon im Altertum Handel über die Meere und den Ozean? Der Wissenschaftler Dr. Dominik Görlitz und seine Crew sind sich sicher, Seefahrt zwischen den Kontinenten war schon vor über 6000 Jahren möglich. Nach dem großen norwegischen Experimentalforscher Thor Heyerdahl findet auch Dominik Görlitz in prähistorischen Felsenzeichnungen den Nachweis für die Existenz von seetauglichen Schiffen und in den Sternbildkonstellationen Hinweise für prähistorische Handelswege. Aber Görlitz geht weit über Heyerdahl hinaus. Auf frühen Darstellungen entdeckte Görlitz, dass schon prähistorische Seefahrer mit Seitenschwertern aktiv gegen den Wind segeln konnten. Die frühe Menschheit war somit in der Lage, zwischen Kontinenten hin und her zu navigieren.
Auch wenn es schwierig ist zu handeln, aber wir haben das Boot hundertprozentig unter Kontrolle.
Woher stammen die Tabakreste aus der Mumie von Ramses II.? Gab es einen Handel mit Südamerika? Worauf schließen rätselhafte Funde von amerikanischen Kulturpflanzen auf Zypern, in Israel oder in Marokko? Mit der Abora 5-Expedition will Görlitz die Machbarkeit möglicher Handelsaktivitäten beweisen. Entlang des Äquatorialstroms und einem exakt vorgegebenen Kurs wird die neue Expedition gezielt zu mehreren Handelshäfen reisen. Es gibt Beweise dafür, dass der Atlantik eine Autobahn für Händler in beiden Richtungen war. Und das lange bevor Kolumbus segelte. Görlitz ist überzeugt, dass die alten Ägypter amerikanische Pflanzenstoffe über Zwischenhändler aus Nordafrika oder der Iberischen Halbinsel durch das Mittelmeer ins Niltal importiert haben. Nach 4 erfolgreichen Expeditionen sticht Dominik Görlitz mit einer Crew von Praxisexperten erneut in See. Mit einem Boot, gebaut nur aus Schilf, Seilen und Holz. 3 Monate, 8000 Kilometer entlang uralter Handelsrouten über den weiten Atlantischen Ozean.
Das Abora 5-Projekt steht an. Wo geht's diesmal lang?
Ja, es geht dieses Mal entweder von Portugal oder von Spanien oder Marokko, wir wissen es nicht genau, in Richtung Amerika. Wir haben völlig neue Funde an Kulturpflanzen. Wir haben also Vanillefunde 2018 entdeckt in Israel. Es gibt vermutlich neue Tabakfunde in Marokko. Ich habe ja promoviert über Nikotin und Kokain in ägyptischen Mumien. Also schon die alten Ägypter waren es. Also, das ist keine Erfindung der Neuzeit.
Könntest du es bitte noch mal wiederholen? Das klingt einfach so stark.
Wir haben 3000 Nikotinfunde in ägyptischen Mumien. Und wir haben sogar die südamerikanischen Schädlinge zum Tabak. Und naja, man kümmert sich heute darum, wie sich Tutankhamun beim Reiten das Knie gebrochen hat und darum gestorben ist. Das sind Themen, die sind in der Ägyptologie wichtig. Dass Pharao Ramses wahrscheinlich schon eine Havanna gesmoked hat, das wird immer so ein bisschen weniger porträtiert. Ich musste bei meinem Promotionsverfahren zweimal die Uni wechseln. Ich habe so viel Widerstand gekriegt. Das kann man sich nicht vorstellen. Also, ich habe mir nur eine Frage gestellt. Ich muss ja nicht recht haben. Auch meine Interpretation kann man sicherlich mitunter auch anders interpretieren. Aber das ist ja Aufgabe in der Medizin, ist es ja dasselbe. Viele Menschen verwechseln Wissenschaft mit der Suche nach der Wahrheit. Das ist aber völlig falsch. Es gibt keine Wahrheit. Jeder widerspiegelt die Funde anders. Was meine Aufgabe ist, das zu evaluieren, darzustellen. Und bitte schön, macht euch selber einen Kopf, wie es hingekommen sein konnte. Und ein guter Freund aus Berlin, der hat viele Jahre für das Deutsche Archäologische Institut gearbeitet, hat mich mehrfach angestupst. Dominik, ich habe 19 Jahre unter den Berbern gelebt. Wir haben schwerwiegende Hinweise, dass die schon vor Kolumbus Tabak hatten. Mittlerweile haben wir gemeinsam nachrecherchiert. Es gibt also in römischen Ausgrabungen typische Berberpfeifen, die also etwa um das Jahr 300 bis 500 nach Christus ausgegraben wurden, nachweislich 1000 Jahre vor Kolumbus. Und wir haben natürlich ein Riesenarsenal an Hinterlassenschaften, sowohl in Marokko als auch auf den benachbarten Kanarischen Inseln. Das ist dort vor 5000, möglicherweise schon vor 6000 Jahren, einen großen Auswanderungsschwall gab. Und Heyerdahl, und es war meine Botanikprofessorin in Kuba, beide, sowohl meine Professorin in Jena hat gesagt, Dominik, wenn du irgendwann so erfolgreich wirst wie Thor, musst du nach Kuba segeln. Dort sind ganz viele Menschen im Süden, die sprechen noch einen guanchen Dialekt. Keiner weiß, wo es herkommt. Und
Entschuldigung, was ist der Guanche?
Der Guanche ist der Bewohner der Kanarischen Inseln. Auf Sächsisch Guanchisch. Ja. Auf Deutsch Guanche.
Nicht zu verwechseln mit Guasch oder Gulasch.
Gulasch könnte man essen, die vielleicht auch. Und das Spannende ist eben, wir haben einen mittelalterlichen Forscher, der heißt Toriani. Der hat sein großes Werk 1885 veröffentlicht über die Urbevölkerung der Kanaren. Und der Mann war vorher 20 Jahre für die Conquista in Mexiko tätig, um also die Legenden der Mayas aufzuschreiben. Und als er die Legenden der Mayas und der Guanchen, also diese Ureinwohner, verglich, das sind doch dieselben Götter. Mhm. Quetzalcoatl, Kukulkan, das ist ja identisch mit Abora, Erroran, Munaiba, typische Parallelen. Und kein geringer als unser oft gejubelter Alexander von Humboldt, aber auch andere deutsche Forscher im 18., 19. Jahrhundert haben ganze Bücher über die Ähnlichkeiten zwischen den kubanischen, haitianischen Eingeborenen mit den Guanchen geschrieben. Aber so nach dem Motto, was jeder weiß, macht keinen heiß. Und deswegen wollen wir mit Abora 5 dieses uralte Thema noch einmal aufgreifen, um ein für alle Mal 50, 70 Jahre nach der Heyerdahl zu zeigen, dass die Ozeane Conveyor Belts waren, also Transportbänder, um kulturelle Ideen von Ost nach West, aber umgekehrt auch von West nach Ost zu bringen. Und noch dieser eine Satz, den ich versage, wir denken immer, wir hätten den Amerikanern die Kultur gebracht. Umgekehrt ist es. Wenn sie in den römischen Supermarkt einkaufen gegangen wären, da hätten sie Ananas zu kaufen bekommen, Vanille, wie wir seit 2 Jahren wissen, Agave, Sonnenblume, alles amerikanische Pflanzen, die waren in der antiken Gesellschaft so verbreitet wie heute bei Lidl oder Edeka. Mhm. Und das ist eben immer uns nicht klar, dass wir immer alles erst vernichten müssen, ehe wir wieder von vorne anfangen. Ja. Und naja, das Menschen ist ja unser Thema schon sowieso hier auf der Couch, warum wir uns so schwer tun, unser einmal in Gang gesetztes Denken nicht zu verändern.
Hat das was mit der Vernunft zu tun?
Flatrate, würde ich sagen. Also die Zivilisationen der alten Welt zeigen uns das ja. Beste Beispiel sind die viel gerühmten Ägypter, die in der Lage sind, die tollsten Bauwerke des Altertums zu schaffen. Und dann gehen die nach 4 Generationen zugrunde. Und wir brauchen 4400 Jahre, um mit dem Kölner Dom die Cheops-Pyramide um lapidare 6 Meter zu erhöhen. Also was haben wir in den 4000 Jahren gemacht, Uwe?
Ja, bleibt stehen immer. Ne?
Ja. Flat rate. Und das sind wir eben wieder in der Gegenwart. Insofern ist es ja schön, dass wir uns hier immer wieder mal treffen, um zu zeigen, dass die Geschichte weitergeht. Und wir sind ja auch dabei, hier in, mit Nuviso zum ersten Mal unsere Abora-Kongresse fortzusetzen.
Mhm. Diesen Sommer ist es soweit?
Ein Thema,
einen großen Kongress?
Genau, wo wir also richtig Vollgas geben, um eben, ich sag mal, wie das Amerigo Vespucci früher mit der Kirche gemacht hat. Deswegen haben sie ihn ja auch Wespe genannt, heimlich, weil er eben immer wieder die katholischen Priester und Kartografen gestochen hat, dass es da mehr gibt hinter dem Okeanus. Mhm. Und das ist ja, was wir versuchen wollen, eine Aufklärung 2.0. Mittlerweile müsste man ja sagen, nach dem Ukraine-Krieg 3.0, dass nicht alles so eindimensional ist, wie das eben in der Flatrate gezeigt wird.
Und wir versuchen in der Medizin, einige, die sich langsam finden, eine Medizin 3.0. Ich will jetzt nicht toppen 2 und 3, also wir nennen es 3.0. Es gibt nämlich, ich behaupte das mal, aber viele werden ganz sicher zustimmen, ohne genau es zu wissen, genauso wenig wahrscheinlich wie ich, dass es in der Medizin oder in der Natur seit Jahrtausenden Antworten gibt auf alle Fragen, die wir heute haben. Und wir heute mit unwahrscheinlichen Forschungsgeldern, wenn man alleine die so Remdesivir, wir nehmen mal jetzt ein Mittel gegen die Krankheit Covid-19, wie sie genannt wird, unwahrscheinlich teuer. Und es wird eins nach dem anderen gerade jetzt produziert. Lies in der Röhre, die kosten pro Tag bestimmt zwischen 2 und 10 Euro und mehr. Das können wir mit Naturheilmitteln machen. Es ist möglich. Da ist auch nichts Neues. Das geht auch nicht. Was den Menschen nämlich heute angreift, ihn krank macht, hat ein Pendant in der Natur immer. Weil der Mensch sich ja auch nicht jetzt zum, noch nicht zum Roboter entwickelt hat, dann wäre das vielleicht anders zu betrachten. Aber in der Natur ist alles da. Und da müssen wir hin. Denn so wie wir in die Richtung, die wir da jetzt gehen, ähnlich wie in der Forschung, die ich immer sehr verfolgt habe, schon als Kind, finde ich großartig, da müssen wir hin. Das ist unsere feste Überzeugung. Und das ist nicht einfach als Kassenarzt, sich, ich sag mal, dem entgegenzustellen. Natürlich nicht. Man ist ja mit dem Patienten, man ist ja für etwas. Also heißt es immer, du bist dagegen. Nein, wir sind nicht dagegen. Wir wollen eins sein wieder mit dem, was natürlich ist. Oder wie es verschiedene jetzt sagen, also Gerald Hüther zum Beispiel, nicht nur die Kognition, sondern müssen die Emotion hineinbringen. Wenn wir nämlich die Kognition und die Emotion zusammenbringen, dann kommen wir erst weiter. Und das ist eben der Nachteil der Roboter, der KI. Die kommen nicht weiter. Ich wusste es nicht, dachte, es geht immer weiter, weil es wird uns ja so erzählt. Nee. Die Emotion fehlt. Oder wie ein Kollege mal meinte, die haben keine Pubertät, diese Roboter.
Die haben keine Gefühle.
Aber wehe uns, wenn die Roboter das Gefühl entwickeln.
Ja, wenn sie es uns auslesen können, wie...
Ja, wir lachen.
Wie Elon Musk ja großartig erzählt, wir können das Gehirn und damit auch die Emotionsfrequenzen auslesen und benennen, was ist was. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und das ist nicht erst seit heute.
Brauchst du auch keinen Lügendetektor mehr?
Richtig.
Was ich ganz spannend finde, ohne die Vergangenheit gibt es keine Zukunft.
Danke. Ja. Und apropos Medizin, wir bauen ja unsere Boote am Titicacasee zwischen Bolivien und Peru. Dort leben ja die Kalayuvayas, die Medizin. Das sind die weitgebildetsten, also wenn irgendwo keine Hoffnung mehr ist, wie zum Beispiel beim Bau des Panama-Kanals, da gab es noch kein Antibiotika, da hat man die Kalayuvayas aus Bolivien geholt, um in Panama eben die Arbeiter vor dem Gelbfieber, vor Ruhr, Typhus zu schützen. Und die haben das mit wenigen Medikamenten hinbekommen. Also da ist eben ein Riesenvermächtnis, was wir eben mit Füßen treten. Die Industrie nutzt das schon. Also ich bin lange genug dort. Ich kenne Leute von Bayer, und die jetzt auch mit den Kalayuvayas versuchen, die Drogen zu detektieren. Aber leider eben noch viel zu wenig. Sonst würde man da wahrscheinlich auch mit den alten Medikamenten mehr machen können. Und Gerald Hüther ist ja auch ein guter Freund vom Abora-Projekt. Das ist eben, was wir unterschätzen, auch Stichwort Lernen. Lernen geht nur mit Motivation. Und Hüther hat es ja so schön gesagt, das ist der Betriebsstoff im Gehirn. Wie wollen wir denn die Leute zu neuem Verhalten erziehen, wenn wir sie nicht vorher motivieren? Und das ist eben.
Aber ist es denn nicht so, dass wir ein Teil der Natur sind?
Ja.
Wir sind doch ein Teil der Natur. Mhm. Es wird immer getrennt, und durch diese Trennung entstehen die Krankheiten.
Ja, genau, dadurch entstehen die Krankheiten. Der Geist wird getrennt von unserem Wesen.
Genau.
Und das ist wohl in der Entwicklung der Menschheit sehr gut gewesen eine Weile. Das hat also uns vorangebracht und hat die Eisenbahn und dann auch den Flug zu irgendwelchen Planeten, wo wir wahrscheinlich wollen wir da wohnen? Wollen wir da wohnen? Oder hin müssen vielleicht, weil wir die Erde ramponiert haben. Also das ist das linke Gehirn, wie wir dann so schön sagen. Mhm. Aber wenn wir die Emotionen nicht hinzunehmen oder das Wesen des Menschen, die Liebe vor allen Dingen, das ist ja das eigentliche Wesen. Nicht nur die Erkenntnis sollte uns Menschen weiterbringen, sondern die Liebe. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kommt man da auch ein bisschen weiter. Weil viele machen das so, die trennen das auch. Chef, Ärzte, tolle Leute sind da 1A und zu Hause machen sie Musik und sind lieb zu ihren Kindern und machen ganz tolle Sachen, aber die verbinden das nicht miteinander. Mhm. Und das tut man nicht, das gehört sich nicht. Das ist dann wie so, bist du noch Kind? Ich habe das auch im Studium mitbekommen. Ich habe immer Fragen zur falschen Zeit gestellt. Ja? Zum Beispiel, wo kommen die ganzen Bakterien her im Darm? Ja? Oder ein Kind,
ja, wo kommt sie denn her?
Ein Kind kommt doch steril auf die Welt.
Nein, das Kind kriegt doch von der Mutter schon ganz viel mit. Ne? Das Kind kriegt doch von der Mutter die Darmflora mit. Schon.
Ja, der Darm des Kindes ist erstmal steril. Ne?
Okay.
Wie kommen die dahin? Wenn sie nicht durch den Geburtsweg gegangen sind, sondern wenn eine Sektion, ein Kaiserschnitt gewesen ist, dann haben die da keine Bakterien. Wo kommen die her? Und mein weiser spiritueller Lehrer, der ist Arzt, der meint immer wieder, ich habe ihn oft gehört, Fasten, Schweigen, Meditation machen wir da oft, habe ich 7 Mal teilgenommen noch schon. Die machen wir selber. Die stammen aus uns selbst. Das sind Exosomen, Viren sind Exosomen, das sind Teilzellen, aber Bakterien stammen aus uns, Ganzzeller, die kommen aus uns selbst. Das ist eine Behauptung, sage ich mal. Also am 32. Tag schlagartig sind aber jede Menge Bakterien im Darm da. Das ist schon merkwürdig. Ganz auf einmal sind die da. Das kann man so erklären. Aber warum sind es denn immer die nicht unbedingt auch im Geburtskanal sind oder die um uns herum sind? Es sind auch viele andere dabei.
Ich dachte auch durch die Nahrungsaufnahme.
Der Mutter.
Naja,
also das ist gefiltert, das kommt nicht 1:1 durch zum Baby.
Ach, Sie meinen jetzt schon von Geburt an?
Ich meine ja von Geburt an, ja.
Das wusste ich jetzt nicht, weil ich habe garantiert ödisches Teilchen in mir.
Man kann doch aber durch eine Darmsanierung seinen Körper wieder resetten quasi.
Natürlich. Also
es gibt ja Möglichkeiten, den Darm komplett auszuräumen mit so einem Biomat-Film oder mit so einem Biofilm.
Dauert aber.
Und dann kann man den doch wieder neu aufbauen. Wie macht man das?
Das macht man, indem man eine schöne Analyse macht, die vielleicht nicht sehr ästhetisch ist, aber man muss das, was man so ausscheidet, untersuchen lassen. Die Labore werden immer besser. Mhm. Und was man, wenn man sich dafür interessiert und alles ankreuzt als Arzt, ich möchte eine große Analyse haben, der vielen Bakteriennamen nicht mehr Herr oder Frau wird, das sind so viele, damit kannst du nichts mehr anfangen. Jetzt musst du anfangen, schon die in Gruppen zusammenzufassen, welche Bakterien macht welche, die Firmikuten machen dieses und. Und da wird es ein bisschen schwierig, je mehr wir in die Tiefe gehen, desto weniger wissen wir. Ja. Also was auf jeden Fall richtig ist, die groben Mittel, es gibt in Apotheken viele Medikamente, Einschläge kann man mal nehmen und mal sich beraten lassen, vielleicht auch mal hier und da im Internet schauen, gute Videos gibt es dazu, dass wir uns wieder vom Darm her aufbauen. Wir müssen es tun, der spiegelt uns wieder, das sind wir noch.
Der Darm ist das Leben. Und sagen die Japaner.
Das zweite Gehirn, ne? Sagt man auch.
Ein Professor Ruggiero in Amerika, das ist aber Italiener, der hat tatsächlich das gesagt, auch ein Buch geschrieben dazu, das dritte Gehirn. Hm. Was meinen Sie, was der damit meint, mit dem dritten Gehirn?
Ich dachte, das zweite. Was
die ist Bakterien das selber. So, das ist schon eine krasse Aussage. Ne? Hm. Also da ist so einiges von dem drin. Unser Gehirn ist also im... Ich meine, wenn man das mal so ein bisschen locker ausdrückt. Ne? Stimmt ja auch manchmal auch wirklich. Ne? Mhm. Aber von da aus können wir uns eben auch wieder aufbauen. Und wir bauen auch alles Pflanzen, die wunderbar duften. Wie riecht denn die Erde, die wir da drauf tun? Mhm. Ja? Da sagen wir mal Gülle im Extremfall. Dieser Kreislauf ist da, ist das nicht ein Wunder? Und wenn wir uns immer mehr für die was begeistern können, auch in der Schule sowas, im Kindergarten anfangen, ich glaube, dann kriegen wir auch mal den Menschen, der wieder dafür sich öffnet und nicht wie so ein Autist, roboterartig aus dem Studium heraus auf die Welt kommt und nur noch auswendig lernen kann und dass du das gemeinsam einfach nicht mehr lernen will, weil dafür die Zeit fehlt. Das muss der lernen, er weiß es ja nicht mehr wirklich.
Okay. Lernen kann man ja ganz gut auch hier in der Pfennerhall und du bist ja gerade mitten dabei, die Ausstellung zu erweitern, zu malern und sowas. Kommt hier noch auf uns zu?
Ja, parallel zu unserem Kongress werden wir die größte Himmelsscheibe der Welt hier in der Pfennerhall präsentieren. Wir haben ja schon in der alten Abora 4-Ausstellung hingewiesen, dass es zwischen Mitteldeutschland und Ägypten, aber auch dem Orient, intensive Handelsbeziehungen gab im Altertum. Also hier wahrscheinlich in der Mitte Europas war das Silicon Valley der Bronzezeit, wo also viele Erfindungen gemacht wurden. Und es gab einen intensiven Austausch, das können wir auf Sternendarstellung auf der Himmelsscheibe sehr schön sehen. Aber auch das dort hier in der Mitte Deutschlands, unweit von der Fellerhalle gefunden, eine altägyptisch anmutende Papyrusbootdarstellung drauf ist. Also nicht so, dass die mit dem Papyrusboot hier auf dem Ur-Geiseltalsee schon gepaddelt sind, sondern wie tief diese Austausch-, Navigations-, Kommunikationslinien waren, das ging hoch bis Skandinavien. Und von dort ging es wahrscheinlich sogar in die neue Welt, weil wir skandinavische Darstellungen ähnlich haben, auch wieder in Mexiko, ohne jetzt das zu überspannen. Und das sind eben Themen, die wir in Ausstellungen thematisieren. Deswegen wird die Himmelsscheibenausstellung hier erweitert, wo ich mit dem Kunstwissenschaftler Dr. Kai Helge-Würth zusammenarbeite, aber mit anderen Astronomen, die zu völlig neuen Interpretationen kommen, was in Halle nicht wahrgenommen wird. Und aus diesem Grund werden wir erst im Sommer diesen Abora 5-Kongress machen mit Wissenschaftlern aus Kalifornien, aus England, aus Deutschland. Und im zweiten Jahreshälfte, im November, Mitte November, machen wir dann nochmal eine Himmelsscheibenkonferenz, wo Wissenschaftler aus München kommen, aus Frankfurt am Main, aber auch die originalen Finder der Himmelsscheibe von Nebra, die was ganz anderes erzählen, was in den Mainstream-Medien eben präsentiert wird. Das ist ja auch, um das zu korrigieren, ja, ich war 5 Jahre Interpol gesucht, weil wir eine Entdeckung gemacht haben. Mhm. Die Vorwürfe, um es ein für alle Male zu sagen, sind ausgeurteilt. Ich bin entkriminalisiert, weil das wird dogmenartig. Es verfolgt mich wie die zweite Schrift von Lenin, so ungefähr. Also es ist wirklich uneingemeißelt. Und wir waren super weiß in der Pyramide. Wir hatten eine Genehmigung. Aber es wird eben so mainstreamartig ausgewischt. Und wenn man einmal in dieser Ketzer-Kategorie eingeurteilt ist, dann hast du eigentlich keine Chance mehr. Also Riverboat, AD, wir haben das Thema ja heute bestimmt noch. Ich bin aus allen Gremien Explorers Club rausgeflogen in Amerika. Ich komme frisch aus dem Verkehrsmuseum in Luzern rausgeflogen. Immer wieder dieselben Begründungen. Und da muss man sich schon im Kopf fassen, was geht hier vor im Staat Israel? Was passiert hier? Ich stelle doch nur Fragen. Bin ich Revoluzzer, weil ich mit solchen Papyrusbooten über die Ozean fahre?
Wir haben ja hier auf dem Boot heute auch einige, die irgendwo nicht mehr sein dürfen. Ne? Also Dr. Höhn auch. Also wir haben ja mal lange Zeit MDR um 4 ein Gesundheitsmagazin zusammen.
War die beste Sendung, die ich fand.
Und irgendwie waren sie dann plötzlich nicht mehr da. Ja. Hat man sie rausgeschmissen oder haben sie selber gesagt, das reicht jetzt, ich komme nicht
mehr? Ich weiß jetzt nicht, es war zwar kein Rechtsverfahren und auch kein Linksverfahren. Ich vermute, Hademar Bankhofer, der ist ja auch nicht ganz unbekannt, mit dem habe ich dann mal ein paar Mal telefoniert. Er ist zur gleichen Zeit aus der ARD herausgebuxiert worden, wie ich. Und er meinte, ja, das sind so die Dinge im besten Österreichisch, übrigens war herrliches anzuhören. Im Hintergrund, ja, und so weiter. Da laufen Sachen, das weißt gar nicht, das brauchst du nicht wissen. Und ich wollte es dann aber wissen, sagt er, ja, das am Telefon aber nicht. Damals schon, am Telefon besser nicht. Ja, das ist nicht von Interesse, wenn Menschen dazu erzogen werden, so hörte ich es bei ihm heraus, vorsichtig, muss ich formulieren, dass sie selbst so eine Art Gesundheit zum selber machen. So wollte ich ja eigentlich auch mal eine Sendung machen, aber ich kam dann nirgendwo mit weiter. Gesundheit zum selber machen, das fanden die Leute auch so. Die haben sich Rezepte oder was wir berichtet haben, hatte man ja auch im ARD Frühstücksfernsehen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, dass Menschen selbst tätig werden, selbst bewusst werden und ihren Körper selbst führen lernen und nicht immer nur wohin laufen müssen und sich sagen lassen, was das ist, nur im Notfall vielleicht. Dass der Mensch eben abhängig wird von Dingen, die zu kaufen sind, die in der Wissenschaft entwickelt werden und so weiter. Das vermutet er im Hintergrund. Naja, wir haben ja ganz gute Berichte gebracht über Produkte, die wir dann selber auch bei uns veräußert haben. Mhm. Und dann wurde dann vorgeworfen, das sei Product Placement. Aber es war sich vorher mit dem Justitia geklärt. Mit dem Justitia des MDRs hatte ich das geklärt. Aber auf einmal hieß es dann, nee, das geht nicht. Und dann war es aber auch wieder gut. Und auf einmal war es aber dann, jetzt hört es auf. Und das habe ich nicht erfahren, warum es
dann schließlich im Endgültigen. Es ist auch alles rechtsstaatlich und es ist, also wir wollen da auch gar nicht weiter.
Natürlich.
Bei Ihnen, liebe Frau Fischer, war es ja ähnlich. Sie waren eingeladen zur Riverboat. Das ist ja der Mitbewerber zur Ruderboat. Und alle, die es dort nicht geschafft haben, die kommen hierher. Ne?
Ja, offenbar. Also sind das alles Menschen, die nicht angepasst sind, offenbar. Ne? Mhm. Also ja, also ich bin eingeladen worden vom Riverboat und ich war eine ganze Zeit lang, wie es uns Künstlern ja auch im Moment so geht, und anderen ja auch, nicht im Fernsehen. Und das ist ja ganz gut. Man möchte ja auch zeigen, hallo, ich mache noch Musik. Ich habe eine schöne Band, habe eine super Band. Wir machen gute Musik. Die riefen an und sagten, nee, ja, die riefen dann bei meinem Partner an und fragten, ob ich kommen möchte. Also ich wurde eingeladen. Es war nicht so. Früher war es oft, dass ein Management sich anbot. Dann hat gesagt, wollte nicht mehr Veronika Fischer. Sie hat eine neue CD und hat ein neues Buch. Das wäre doch ganz gut. Und in dem Fall riefen sie an und fragten, ob ich kommen möchte. Und es ist ja geteilt. Riverboat gibt es ja einmal vom MDR und dann gibt es vom RBB. Mhm. Und der RBB rief an. Wobei ich sagen muss, der MDR mag mich sowieso nicht, hat mich nicht so lieb, weil ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so.
Es hat Ursachen.
Das wird sicherlich Ursachen haben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Leitung wohl der WDR ist. Nicht der MDR, sondern WDR. Das weiß ich von einer Frau, die es wissen muss. Mhm. Das ist schon mal eine ganz andere Herangehensweise, dass also der WDR sozusagen die Autorität hat über die Musik in diesem Land. Und das ist ja eine Schlagerwelt, die gegründet wurde. Die heißt Schlagerwelt. Ich kann mich noch erinnern, als die gegründet wurde vor Jahren, wurde ich auch etwas gefragt und ich sagte, Moment mal, Schlagerwelt kenne ich nicht, was ist denn das? Mhm. Also alles ist deutschsprachig, was kommerziell ist, Schlager und alles andere ist eben, haben wir schon gesagt. Jedenfalls RBB wollte mich einladen und mein Partner, der sagte, er würde schon mal vorsorglich sagen, ich sei nicht geimpft. Das hat zwei Gründe, einmal wollte ich dieses Experiment nicht mitmachen. Ich neige zu Allergien und da habe ich ja vor Jahren mal diese dumme Schweinegrippe, habe ich mich impfen lassen und hatte viele Allergien, viele Probleme. Habe sehr oft Cortison nehmen müssen früher und so. Das war also nicht gut für mich. Also habe ich gesagt, schon mal aus dem Grund gar nicht. Und zum anderen bin ich auch kein Befürworter in jedem Fall. Also ich bin für eine gesunde Ernährung und so weiter und so fort. Ja gut, jedenfalls haben wir gesagt nein und daraufhin haben sie gesagt, ja, oh Moment mal, oh, da müssen wir mal nachgucken, ob das geht. Daraufhin wurde geprüft, ab 20. März sei das wohl vorbei, also man müsse nicht mehr unbedingt geimpft sein. Aber es ist eben so, dass im Riverboat vom RBB zumindest eben nur Geimpfte sein dürfen.
Die das ist haben ja ohne Diskriminierung.
Naja, natürlich ist es das. Wir wissen ja, dass wir jetzt wieder ganz komische Bedingungen haben, wie aus in der DDR haben wir das ja oft schon erlebt. Und die riefen dann an und sagten also, dass ich nun doch nicht kommen solle, bitte, weil ich nicht geimpft sei. Aber ich könnte auch im Herbst kommen, ab September nach der Sommerpause. Und da haben wir gesagt, also ich bin dann auch nicht geimpft. Falls Sie den Gesunde dann wieder einladen, können Sie ja noch mal fragen. Also.
Wir dürfen auch nicht ganz vergessen, liebe Frau Fischer, der Karla Lauterbach hat ja auch gewarnt, dass, die Kieler Variante, die wird jetzt kommen, die Kieler, nee, die Kieler Variante.
Das sagen die Kieler.
Ja, ja, ja. Das ist man kann sich verboten. Auch, das darf ja, man kann sich ja auch mal irren. Und ich meine, ich kann nur warnen, also wenn sich Omikron mit Mariakron verbindet, dann kann Asbach uralt dabei rauskommen. Ja?
Hat er schon gelernt. Was ich heute Morgen gehört habe, stimmt das, dass heute der Weltlachtag ist?
Sachtag?
Ja, der Sach. Weltlachtag.
Lachtag? Ja. Dafür haben wir ja noch nicht viel
gelacht. Ich habe es ja versucht.
Jetzt merkt man es langsam. Ja? Ja. Mhm. Habe ich gehört, also, das stimmt.
Wunderbar.
Hier ist der Fachmann.
Man muss feixen, du wirst schon blöd.
Oder
wie sagt Dario Fo, Lachen öffnet die Köpfe. Und das wird bei Dangerin Dream nie anders gewesen sein.
Lühl, also ich habe ja vorhin schon gesagt, du hast ganz viel auch in anderen Ländern, du warst in New York, in Frankreich Musik gemacht, aber jetzt mit der Corona-Zeit hast du sogar eine neue Band gegründet, die Basisband Berlin, und du machst jetzt auch politische Texte. Also das Album vorher, Fremdenzimmer, hat ja auch schon die freie Rede, Texte, ja. die in eine andere Richtung gehen. Wie kam das?
Naja, als Liedermacher beschäftigt man sich ja mit den Themen, die so da sind. Ja? Und dann kam natürlich jetzt mit Corona so ein Riesenthema, wo ich wirklich auch lange Zeit gebraucht habe, weil es so komplex war. Und da jetzt einen Text zu finden, der Sache gerecht wird, da musste man sich wirklich viel anlesen, viel beobachten. Und dann kam mir zur Hilfe, ich habe einen amerikanischen Komödianten gesehen, JP, der sich als freie Rede, also als Free Speech, kommt der sozusagen zu YouTube und sagt, ja, und YouTube fragt, ja, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's echt schlecht jetzt gerade so. Und das fand ich ein super also Kniff, ja, dass man sich selber quasi in die freie Rede versetzt Und so kam dieser Song zustande, Ich bin die freie Rede. Und ich habe jetzt da in diesem Lied jetzt nicht versucht, irgendwie die Saiten so anzugreifen oder so, sondern einfach das Gefühl, was wir, glaube ich, ja alle kennen, wiederzuspiegeln, wenn man nicht mehr sagen darf, was man sagen möchte. Und ich komme ja aus West-Berlin, ich habe sowas nie gehabt. Meine Frau kommt aus Bautzen und die sagte mir zum Beispiel gleich, also ja, wenn man so Leute traf, dann hat man erst mal so abgecheckt. Mhm. Und was meinst du denn? Und dann merkte ich bei mir selber, ja, ich check erst mal ab. Mit so kleinen Andeutungen, das war mir total neu, ja, mhm. Diese, wie tickt der, und dann kommt irgend so ein Wort, und dann, ach, das könnte so, und dann geht man, also das war für mich so eine ganz neue Erfahrung.
Also ihr lernt noch was dazu.
Ja, ich lerne noch was dazu. Und ja, ja. Ich habe den Song, dann, wie ich es dann immer mache, also die freie Rede kam vor einem Jahr raus, auch dem MDR geschickt, und dann kamen direkt, die spielen viele meiner Lieder eigentlich und sind auch Fans, und kamen dann zurück, lieber Lühl, vielen Dank für deinen Song, passt gerade nicht ins Programm. Das fand ich schon bemerkenswert. Radio 1 hat es gespielt mit dem Interview, obwohl der Moderator eigentlich eher auch sagen wir mal, regierungstreu ist. Und was ich aber trotzdem gut fand an ihm, er hat danach noch Van Morrison gespielt und Eric Clapton. Hätte er nicht machen müssen und hat gesagt, diese Musiker sind sehr kritisch gegenüber diesen Maßnahmen. Ja?
Genau.
Also, ja, ja. Das war, aber ansonsten, aber jetzt habe ich gerade gehört, jetzt schon mehrfach heute auch wieder, dass dieses Lied Ich bin die freie Rede tatsächlich jetzt auch öfter im MDR gehört wird. Also lernen auch dazu. Ja? Und das ist natürlich schön für mich als Liedermacher, dass dann so ein kleiner Prozess in Gang gesetzt wird. Ja.
Vielleicht können wir das ja mal sogar mal hören.
Ja, heute, ich habe es ja live, wir haben ja schon was aufgenommen. Ja. Das ist jetzt der Nachfolgesong quasi. Jetzt geht der weiter mit der freien Rede. Twitter zum Beispiel kommt da noch vor. Ist der jetzt auch wieder, sagen wir mal, anders oder offener wieder?
Ja. Das war ja insofern hochinteressant, ne? Als Donald Trump verboten wurde, haben die sogenannten Linken, für mich sind das ja keine Linken, sondern ideologisierte Wahnsinnige, wir haben Recht, wir wissen, wie es ist, ja, also diese Zwangsbeglückung, und gesagt, ja, das ist ja eine freie Plattform, also das ist völlig normal. Jetzt, wo das der Musk wieder ins Leben zurückholt, da schäumen die vor Wut. Und da muss man sagen, ja, was denn nun, Leute?
Ja, ich weiß.
Entweder ich stelle mich im Dialog oder ich verweigere ihn. Und das hat auch was mit dem Bildungshorizont zu tun.
Ich bin auch, also die Reaktion fand ich auch ganz krass, muss ich sagen. Ja, also, ja, na gut. Also ja, verbrannte Erde habe ich heute jetzt hier präsentiert, weil das ist sozusagen das Nachfolgelied. Wie geht's uns denn jetzt mit diesem Riss, der durch die Gesellschaft geht? Viele von uns wurden, zum Beispiel mein alter Freund, Blutsbruder, den ich neulich mal anrief, und ich sagte ihm...
Wer ist das, der Blutsbruder?
Na,
das ist
mein Freund Kalle. Ja,
also der Kalle.
So. Mhm. Und dann sage ich ihm, naja, das Schlimme ist, dass man kaum noch Freunde hat. Mhm. Und er so, wie, was meinst du denn? Der wusste gar nicht, wovon ich rede. Mhm. Ja. Aber es ist ja so. Ich habe zum Beispiel die Record Release hier für den Stillen Tanz gemacht. Da waren nur noch 5 Leute, muss man sich mal vorstellen, von meinen alten Freunden da, ja, wo normalerweise 150 gekommen wären. Es waren trotzdem genug Leute da, weil es sind neue Leute da. Und sage ich auch immer, ich glaube, das können wir auch alle hier, wenn man so ein bisschen jetzt in dieser Zeit lebt und seinen Mund aufmacht, dann gehen natürlich Türen zu, ja, haben wir alle erlebt, aber es gehen immer auch Türen auf. Ja, oder man macht selber Türen auf. Ja. Und zum Beispiel, sonst würde ich zum Beispiel hier nicht sitzen, oder wir alle nicht vielleicht, oder wahrscheinlich sogar. Und ich meine, das finde ich auch ein Aspekt, der sehr, sehr schön ist, bei der ganzen Scheiße, die passiert, dass wir neue Wege finden, neue Freunde finden. Natürlich kennt man sich noch nicht so gut, und deshalb auch in der Basis, wo ich ja auch Mitglied bin, aus Notwehr quasi, sind auch ganz komische Sachen passiert, weil die meinen, es ist alle gut, aber da sind auch komische Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem bin ich froh, da drin zu sein, weil ich so viele tolle Menschen kennengelernt habe, mit denen ich unter anderem zum Beispiel die Basisband Berlin gegründet habe, weil ich halt nicht so ein politischer Mensch bin, sondern eher Musiker. Und mit den ganzen Satzungen ist nicht mein Ding, aber Musik machen ist mein Ding. Und wir haben vor einem Jahr am Helmholtzplatz den größten Flashmob gemacht, als es total verboten war. Wir hatten uns am Kollwitzplatz verabredet, da war die Polizei schon da und wartete auf uns. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt mal zum Helmholtzplatz, und haben dann eine halbe Stunde da Musik gemacht, und das war für uns alle so toll. Also endlich mal ohne Masken, also Danse encore, dieses Lied auf Deutsch. Mhm. Das war so wichtig, ja, für mich selber, aber auch für uns alle, dass man einfach sagt, ey, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach und wir machen nicht alles mit. Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Impuls. Ja. Ich habe heute auch noch mal auf dem Weg hier, da sagte Dr. Schwarzer, lasst euch nicht leben, sondern lebt selber. Mhm. So, ja. Das finde ich wahnsinnig wichtig.
Ich habe dich ja in Bautzen erlebt, im Januar war das, ja, wo das Theater nur noch für 2G-Leute offen war. Es war so ein Theaterball und dann haben sich dort die Künstler vor dem Theaterplatz getroffen, im Januar, mhm, und haben ein Kulturprogramm gemacht.
War das nicht im Dezember?
Dezember? Es war auf jeden Fall Winter und es war kalt. Und trotzdem sind die ganzen Leute gekommen aus Bautzen, ja, und Umgebung und sonst woher und haben sich Picknicktische aufgebaut mit Blümchen und Tee und Kaffee und Kuchen. Und es war einfach ein toller Nachmittag, das ging ja bis zum Abend. Und wir saßen ja dann noch in so einer richtig schönen, ja, Spielunke oder Kneipe, ja, in Bautzen und haben echt noch Live-Musik gemacht. Ne? Also, wir saßen ganz eng, jeder hat seinen, ja, Schnitzel bekommen und da habe ich dich ja kennengelernt. Ja. Und wie du es geschafft hast, diese Leute auf dem Platz zu animieren und zum Schluss noch Polonaise und weiß ich was. Also das tat einfach gut in dieser Zeit und ich glaube, das war
Ich merke das auch wichtig. Immer wieder, Musik, auch den Text natürlich auch, aber auch die Musik, ja, also das ist einfach auch ein schöner, also es gibt für Hochzeiten, für Beerdigungen, aber auch in dieser Zeit, mhm, da wird das Gefühl halt betont oder bedient. Und
eine Gemeinschaft sehen.
Ja, und das ist, wir haben jetzt auf so viele Demos und Flashmobs gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund davon, ganz ehrlich, weil die musikalische Qualität ist meistens unter aller Kanone, weil ja, ist eigentlich so, du hast da so eine Demonstrationsbühne, da ist ein Redner, da ist einer mit einer Gitarre und dann kommen wir da mit 30 Leuten, da sind die alle überfordert. Und aber ist dann auch egal, weil das geht da nicht um musikalische Qualität in dem Fall. Schön wäre es, wenn die doch da wäre, die technische. Mhm. Aber es geht einfach darum, ein Gefühl, ein Zusammenhaltsgefühl zu etablieren und die Leute mitzureißen. Und ich muss sagen, zum Beispiel, ich war jetzt so viel vom Brandenburger Tor und auch mal bei Bodo Schiffmann, egal was man von dem hält, und habe den mir mal angesehen und was der so erzählt. Und zum Schluss wurde die deutsche Nationalhymne gespielt. Und ich muss sagen, ich könnte jetzt noch, also ich musste weinen. Mhm. Ja? Weil man halt sieht, was in diesem Land und nicht nur in diesem Land, sondern generell passiert, wie verblödet die Leute da mitrennen und so. Und wie schwer es ist für uns, die wir sozusagen dagegen halten. Aber ich finde es toll, dass hier so einige davon da sind. Das macht mich sehr froh. Und diese Aspekte gibt es ja auch immer, dass man immer wieder zwar noch nicht so viele, wie es eigentlich sein sollten, aber immer wieder neue Leute trifft, die da gegenhalten.
Die Nationalhymne hat übrigens heute ihren 70-jährigen Jahrestag.
Ehrlich?
Heute vor 70 auch. Jahren
heute am 2.
wurde sie in den Altbundesländern neu
erfroren. Ein Weltlachtag und auch noch.
Ja. Und eine Premiere im ja, Fernsehen und bei YouTube. Wir hören uns nämlich und sehen uns jetzt mal das Lied von Lühl an. Das hast du gesungen hier im Nachbar.
Ja,
vor dem Mammut.
Bei dem Elefantenvieh.
Altelefant.
Mammut.
Mammut, Elefant, müssen wir nochmal klären.
Urelefant.
Waldelefant. Waldelefant.
Waldelefant.
Verbrannte Erde, Lühl.
Ich habe keine Worte, dabei könnte ich so viel sagen. Die Zeit, die wir hier tragen, führt uns an fremde Orte. Wie hätte ich's erwartet? Doch hier kommt eine Wende. Das Alte geht zu Ende, ein neues Leben startet. Wunderbare Wege, die wir gemeinsam gingen, Träume, die wir fingen, als Gefährte und Kollegen, sind verbrannte Erde. Und alles, was geblieben, wir haben uns zerrieben in unserer großen Herde. Familien und Verwandte, Freunde und Bekannte, manche auch für immer, alles nur noch Trümmer. Verschwunden ist die wahre Vertrautheit über Jahre, Freundschaft für Jahrzehnte. Schultern, an die ich lehnte, Tiere, Experten zu Idioten, mit Posseln und mit Schoten und das Volk statt Schmiere. Whistleblower bliesen, essen unsere Zimmer. Die Welt ist noch viel schlimmer mit den Big Tech Pharma Riesen. Hass und Hetze machten uns zu eigenen Feinden, in Medien und Gemeinden und in Straßenschlachten. Wie konnte es geschehen, so krass und ohne Gnade, war alles nur Fassade, so schnell können Winde drehen. Freunde und Bekannte, manche auch für immer, alles nur noch Trümmer. Verschwunden ist die Ware, Vertrautheit über Jahre, Freundschaft für Jahrzehnte, Schuld an der dich lehnte. Wie wollen wir es schaffen? Wie finden wir zusammen? Sind schon so viele Schrammen und Worte nur noch Waffen. Vergeben und verstehen wären da geboten. Vielleicht wird's auch verboten. Wer weiß, wir werden's ja sehen.
Aus der Lameng.
Großartig.
Sehr gut, sehr gut beobachtet.
Aus der Lameng,
sehr gut,
ja.
Beobachtet.
Aus der Lameng, einfach so.
Ja.
Aber es ist doch...
Ja, ich habe auch mit meiner Schwester, auch, obwohl wir uns immer noch mögen, aber sie hat mir auch jetzt neulich im Telefonat, ja, wir müssen ja darauf aufpassen, dass die Krankenhäuser nicht überfüllt sind. Und dann
denke ich auch so... Entschuldige, lieber Lühl, ist das nicht großartig? Ich muss das unbedingt ansprechen, weil... Die Krankenhäuser sind überfüllt und wir machen uns Gedanken. Für die Krankenhäuser, ne, ist kein Geld da für das Leben, aber 100 Milliarden für Rüstung und für den Tod, ja. Das ist innerhalb von 2 Minuten geklärt. Und niemand stellt hier Fragen. Ja, wo sind da die öffentlich-rechtlichen Sender? Niemand, wo sind die Medien, die das mal abklappern? Ja. Also, meine Tochter arbeitet hier in Leipzig in der Universitätsklinik. Mhm. Die sagt, die haben da 80-Stunden-Wochen als Mediziner. Mhm. Das wird alles in Kauf genommen. Ich koche. Aha. Und das sind ja nun nicht ausgedacht oder das sind Verschwörungen und das will der den unterstellen. Nein, das sind die Tatsachen. Wir haben 2 Jahre lang kein Geld gehabt für Intensivpflegeplätze. Im Gegenteil, jemand wie Herr Lauterbach hat am meisten dazu beigetragen, dass die Kliniken privatisiert werden und wird zum Dank Gesundheitsminister und hat keine Ahnung. Es soll ja Leute geben, wenn sie sich wieder mal an den Kopf greifen, ja, und denken, sie sind durchgedreht. Es soll Leute geben, die denken, Karl Lauterbach hätte was mit Medizin zu tun. Das ist irre, was hier abgeht.
Aber ich denke, das ist einfach auch gewollt. Es geht um Trennung. Es geht um Trennung der Menschen. Es geht einfach um politische Interessen, so sehe ich das. Politische Interessen, Menschen zu trennen, um Dinge auch durchzusetzen, die man plant.
Ja.
Und das ist einfach ein Hintergrund und da werden eben Dinge benutzt, aus meiner Sicht. So empfinde ich
und spannend das. Ist auch, dass das in den öffentlichen Medien gar nicht so transportiert wurde, die doch sonst immer darauf achten, die armen Menschen haben nicht genug Betten in den Kliniken, Betten werden abgebaut. Also 2020 alleine, so viel ich weiß, das stand im Ärzteblatt, 5 bis 7.000 Betten auf den Intensivstationen abgebaut worden. Mhm. Und 20.000, 30.000 normale und noch mehr Akutbetten abgebaut worden. Wie kann das denn eine Pandemie dann sein? Das kann ich nicht verstehen. Da bin ich auch upset, da rege ich mich auch wirklich auf. Es ist ein Groll, den soll man ja nicht haben, das ist eigentlich nur gegen einen selber. Aber ich habe mich schon geärgert und dann finde ich auch schon Möglichkeiten, der Humor und so weiter, das wieder zu bearbeiten. Aber ich möchte es ja auch weitertragen.
Es dringt ja nicht durch.
Das dringt nicht durch.
Nochmal, wenn wir wirklich eine Gewaltenteilung hätten, eben die Medien und auf der anderen Seite die Regierenden, dann wäre das ja hier absolut in Butter, weil Widerspruch da wäre. Und dann kriegst du eine Einladung zum Mitteldeutschen Rundfunk. Das wird heute bei Fakta gesendet. Und da steht dann drin, ist die Presse frei? Ja, sag mal, verarschen kann ich mich selber. Also,
Aber vielleicht erzählen Sie uns einfach, was Sie an positiven Dingen machen. Wenn Sie in der Krebstherapie zum Beispiel mit den Patienten eine Behandlung machen, wo es vielleicht einen schönen Ausgang gibt. Ne? Also dass wir vielleicht mal über Sachen reden, die zum Weltlachtag haben wir heute. Also
nee, wo es einer überlebt hat.
Ja, wo es einer mal überlebt hat. Ja, das können wir sagen. Und dann könnte man auch sagen, das hätte er woanders auch überlebt. Wir haben Patienten, die sind vorbehandelt, die sind intensiv behandelt mit der sogenannten Chemotherapie und Bestrahlung und Operationen sehr, sehr oft. Und in den verschiedenen Abstufungen haben die sozusagen dann keine Lust mehr verspürt, sich das weiter anzutun. Also wie Sie sagen, das ist wörtlich, wie wir es hören. Und merken, sie leiden immer mehr unter der Behandlung. Und müssen sich das immer mehr schönreden, weil da verlebe ich dann aber wahrscheinlich, der Schein des Wahren, wahrscheinlich etwas länger. Und dafür möchte ich jetzt so viel leiden, denn vorher hatte ich noch nicht so gelitten, sagen viele unter der Krankheit. Aber die Angst hatten sie natürlich. Es muss nur richtig erklärt werden, dann hat man auch diese Angst. Die ist schlimmer als die Krankheit, sagen viele Psychologen.
Aber Angst macht ja auch noch
sagen es.
Ja, viele Psychologen sagen auch, dass man die Art und Weise, wie diese Erkrankung mitgeteilt wird, einen ganz großen Anteil daran hat, wie das Ganze verläuft und auch, wann der Todeszeitpunkt ist. Wenn man jetzt schon mal über dieses Wort spricht, kann man auch mal das Wort Tod einführen, was wir alle mal erleben werden. Ja, wir haben schöne Verläufe, wir können das aber nie beweisen, dass der gleiche Mensch nicht gestorben wäre, wenn er nicht behandelt worden wäre bei uns. Und das können wir ja nicht beweisen. Wir können nur sehen, dass die Menschen sehr, sehr dankbar sind, wenn sie bei uns waren. Und
was haben die gekriegt?
Wir aber nicht parallel behandeln. Ja, wir machen nicht beides. Also ich bin kein echter schulmedizinischer Onkologe. Das bin ich nicht. Ja, Vitamin C-Infusion hochdosiert. Vitamin B17 natürlich auch.
B17, merkt ihr mal die 17.
Artemisia annua, der einjährige Beifuß, der ja auch eine große Rolle spielt bei der Krankheit Covid-19. Also kann, wie in Afrika zum Beispiel. Da wird der Artemisia annua bei allen möglichen Krankheiten, übrigens auch bei Malaria eingesetzt.
Und kriegt man das hier bei Fuß in der Apotheke?
Interessanterweise ist es so, kurz nach...
Gehe ich rein? Entschuldigung, ich gehe rein in die Apotheke und würde gerne ein bisschen bei Fuß.
Nein, ist nicht so einfach.
Wächst auch manchmal draußen.
Doch, ich habe das über das Internet. Der draußen wächst, das ist nicht der einjährige.
Nee, ich brauche ja hochdosierten, ich bin da.
Gibt es aber tatsächlich zu bestellen im Internet. Ich habe auch...
Im Internet. Hochdosierter Beifuß, der wirken soll, wirken kann, wird, zumindest war es in Amerika so, eine kurze Zeit nachdem der Nobelpreis verliehen wurde, Artemisia annua bei Malaria, wurde die Medizinaldroge verboten. Also die gab es dann nicht. Also reiner Zufall vielleicht, 3 Monate später, so viel ich das. Es kann auch 1 Monat später gewesen sein. Also so ganz einfach ist es nicht, an die Wirkstoff so heranzukommen, aber in der Form Artesonate. In Deutschland ist es halbsynthetisch, geht das. Und das setzen wir auch ein, geben vorher Eisen, damit die Krebszelle, die sich freut über das Eisen, dann aber diese Artemisia reinzieht.
Ja. Aber Uwe, du hast doch einen Garten. Und es gibt im Allgäu einen Kräutergarten, der heißt Artemisia. Dort kann man die Pflanzen im Original kaufen und muss sie sich halt selber anbauen. Das geht auch.
Ja. Das mache ich, da komme ich zu dir. Da habe ich einen Grund, zu dir
zusammen,
zu kommen.
Wir fahren zusammen ins Allgäu.
Ich bin ja bei dir.
Ich fange erst an mit meinem Kräutergarten. Das dauert noch ein bisschen.
Wieder nie geklappt.
So, aber wir waren jetzt, ja.
Na, dann mieten sich die Menschen bei uns ein. Also nicht bei uns direkt, sondern im Umkreis und sind 2 bis 3 Wochen, manchmal 4 Wochen dann bei uns. Hat ein wenig nachgelassen, hat sogar, muss ich sagen, Corona-bedingt nachgelassen, weil wir ja in der Praxis anders gearbeitet haben, als es Corona vorgibt. Wir sind also näher dran. Und dann durften wir auch keine Behandlung ohne Maske machen. Maske ist ein Trennungszeichen, nicht nur ein Sklavensymbol, sondern auch Trennung. Angst vor dem anderen, das ist die Angst vor Krebs zu verstärken.
Naja, nicht nur. Also in Japan macht man es zum Beispiel auch, indem man sagt, ja, aus Respekt, aus Vorsicht. Also ich würde nie böse sein.
Aber bei uns ist ja nicht Tradition.
Nochmal?
Bei uns ist es nicht so tradiert.
Nee.
In anderen Ländern. Na gut, wir haben also jedenfalls das Ganze etwas umstellen müssen. Es kam auch von alleine nicht mehr so viele. Und das ganze Thema ist anders geworden. Die Wissenschaft hat den Menschen gegriffen. Und die Menschen hören weniger auf die naturheilkundlichen Sachen in letzter Zeit. Vielleicht kommt das wieder. Wir merken, dass wir ein wenig, sondern mehr auf das, was Wissenschaft sagt. Und so kamen nicht mehr so viele Anfragen. Vielleicht die kamen ja aus Amerika von weit her. Die mussten dann die Grenze überwinden mit Reisedokumenten, die Impfungen nachwiesen. Und dadurch wurde das natürlich auch ein bisschen weniger. Aber wir machen natürlich anders. Wir machen eine chronische Erkrankung. Wir sind ja nicht so viel anders in der Behandlung. Und das ist schon unsere Aufgabe. Machen wir Neuraltherapie in erster Linie dabei. Neuraltherapie mit Nadel zwar, aber ein Mittel, das Prokain heißt, wundersam wirkt, wenn man es richtig einsetzt. Nicht nur gegen Schmerzen, gegen chronische Erkrankungen, gegen Störungen verschiedener Art.
Warum sprechen Sie so leise?
Ach so, ich kann noch viel lauter sprechen.
Ja, das wäre herrlich.
Ach, das tut mir leid.
Ich bin zwar schwerhörig, nicht böse sein.
Ja gut, das ist die vornehme Lautstärke, die ich so mir angewöhnt habe.
Auf der anderen Seite hat es natürlich auch einen tollen Trick.
Ja. Nee, es geht anders. Ja, es macht also jeden Tag Freude. Mhm. Wenn gleich auch der eine oder andere gemeint hat, uns auch schon einmal auf dem Gang ohne Maske gesehen zu haben.
Gott, das ist ja schön.
Dieses wird dann weitergetragen zu Stellen, die ich jetzt hier nicht erwähne. Und das macht dann nicht immer nur so einen Spaß.
Nein.
Der Denunziant im Land und so weiter. Das sind so Sachen, die wir aber jetzt nicht mehr erleben. Jetzt nicht mehr. Wir sind so ganz stramm auf Spur jetzt.
Also ich habe erlebt, im Nikolaisaal habe ich in Potsdam ein Konzert gehabt, letztes Jahr im Oktober. Und da müssen wirklich, die Chöre werden getrennt und müssen mit Maske arbeiten. Chöre, also man singt auch. Und also so viel Irrsinn, was wir erlebt haben, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, das ist irre. Das ist einfach Irrsinn.
Naja, Potsdam ist sowieso das grüne Wandlitz. Also das ist schon irre.
Also das war sowieso ein bisschen merkwürdig. Die Leute waren toll, also kann ich nicht sagen, die saßen alle mit Maske da. Es ging nur mit Maske. Ich bin ja bei 2G nicht aufgetreten. Ich habe gesagt, nur bei 3G. Also Test habe ich noch über mich ergehen lassen, muss ja auch an meine Musiker denken.
Und man muss auch noch mal dazu sagen, liebe Frau Fischer, Sie haben das auch deshalb gemacht, weil Sie diese Trennung nicht wollten.
Nein, Geimpfte und
ungeimpfte.
Nein, wir sind ja schon selbst nicht geimpft. Ja. Also bitte. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe auch dem Veranstalter gesagt, dann trete ich nicht auf, wenn es erst wieder geht, bin ich bereit. Mit Test, wie gesagt, habe ich mich breitschlagen lassen, aber ja, die Leute, die da mit FFP2-Masken saßen, finde ich albern.
Manche haben ja sogar Doppelmaske. Ne?
Aber letzte Woche gab es endlich mal wieder ein normales Konzert, oder? In Berlin, in
der Kirche. Ja, unser erstes
in
diesem Jahr. Das war wunderbar. Es war einfach, also ich habe ja davor einen Monat geübt, weil ich ja schon völlig raus war.
Sind denn Leute gekommen?
Ja, es war voll.
Gott sei
Dank. Also es war wirklich
schön. Das ist richtig.
Also ich meine, ich muss dazu sagen, das ist die Wiederholung unseres Konzertes, unserer Tournee 2020. Hätte ich eine Tournee von 21 Konzerten gehabt. Wir haben 11 haben wir ausgeführt und dann war Corona da. Dann wurde verschoben und das wurde dann dreimal verlegt. Und es war die dritte Verlegung jetzt in der Passionskirche in Berlin. Und es war toll. Also wir waren dann auch natürlich heiß, endlich mal zu spielen. Es war sehr schön und die Leute saßen ohne Maske da und haben sich gefreut. Und es ist ja auch, weil das vorhin so kam mit der Musik, wie wichtig das ist. Musik ist etwas, das einen direkten Zugang zum Herzen hat. Das ist der Vorteil von Musik, noch mehr als das Wort selbst. Also Musik kann eben sofort berühren und das haben wir gemerkt an dem Abend und das war natürlich toll. Jetzt haben wir im Mai noch ein paar Konzerte und im Herbst ist alles noch von 2020.
Unbedingt hingehen, auf jeden Fall.
Das ist schon, aber jetzt dann ja.
Nee, zu Ihnen unbedingt hingehen, weil das schöne Wort heißt ja im Sächsischen, vorhin kam Liebe, Mitgefühl und der Sachse sagt Emotion.
Emotion, ja.
Darf ich fragen, liebe Frau Fischer, wo kam Ihre unglaubliche gesangliche Qualität? Also ich sag mal, wenn Sie in Amerika geboren wären, mit dieser Stimme, mit den Sachen, wären Sie Oscar-preist. Oder was gibt's dort, Echo?
Oder wie Grammy.
Grammy. Ja.
Na gut, weiß ich nicht.
Jedenfalls,
wir wissen das. Na gut, wenn man woanders geboren wird, hat man nicht unbedingt die Chancen. Also ich kann mich noch erinnern, Eurovision Song Contest habe ich vor Jahren, 5 Jahren mal, obwohl es nicht mein Fall ist, in jedem Fall. Aber da sang eine Bulgarin, die hat wirklich toll gesungen. Mhm. Er hat grandios gesungen. Aber wenn man in Bulgarien groß geworden ist, dann ist es sehr unvorteilhaft. Also bei mir ist es so, ich bin ja in Thüringen aufgewachsen und mit 17 Jahren habe ich dann Thüringen verlassen, bin nach Dresden gegangen.
Aber wo kommt das her, dass Sie so toll singen? Haben Sie ein Vorbild gehabt? Hatte Mutti zu Hause
am Kochtopf? Familie, du kennst mir nicht das Fischer-Trio aus Thüringen.
Gut, ach, der Günter Fischer?
Sozusagen. Nee, wir haben ja, also da war die ich Geschwister. Noch 9 Jahre, da hat man mich schon auf die Bühne gescheucht. Und ich habe viel gesungen als Kind, schon mit 3 Jahren schon, hat man mir erzählt, dass ich da vor dem Spiegel stand und das toll fand. Naja, und die Musik hat mich ja immer beschäftigt. Ich habe ja dann Gitarre gelernt und Klavier gelernt. Wollte dann, habe dann mit meinen Schwestern, das war ein Wettbewerb in der Schule, haben wir sie mir aufgetreten, haben uns Gedanken gemacht, uns selbst zu komponieren. Und meine Mutter hat ja auch viel gesungen und liebt es. Wir haben alle, meine Schwestern haben Instrumente gelernt, bei uns wurde Hausmusik gemacht. Und das ist immer vorteilhaft. Mhm. Grundsätzlich besser als Fernsehen gucken ist, Musik machen selbst. Und das war lustig, vor allen Dingen meine Schwester Sabine hat ja auch noch Mandoline gespielt. Meine älteste Schwester hat Akkordeon gespielt und die hat dann auch noch Saxophon gespielt. Das klang allerdings mehr wie eine Schiffshupe manchmal, aber es war lustig. Und ich habe damals noch gesungen und später habe ich dann Instrumente gelernt und habe dann Musik studiert in Dresden. Bin also mit 17 weg und... das war gut, ja. Mhm. Ich habe dann die Klassik kennengelernt und das hat mir auch gefallen. Und das war natürlich die Hauptsache. Ich meine, gut, mir ist was in die Wiege gelegt worden. Ich habe einen sehr guten Gesangsapparat, hat man mir in der Charité gesagt, der auch einiges aushält. Und das Singen an sich habe ich dann in Dresden gelernt. Und darüber bin ich auch froh, weil es gibt Naturtalente, die können alles von Hause aus. Und ich habe eine schlechte Technik gehabt. Nein, ich bin Altist, bin eigentlich Kontra-Altistin. Ich war die tiefste Altistin.
Wo Sie hinkommen?
Kann ich auch. Das klingt hoch. Ja. Ich habe 3 Oktaven. Ich kann auch gut in die Höhe. Und die Bands haben mich auch in die Höhe getrieben und die Lautstärke trainiert dadurch. Denn früher haben wir noch ohne alles gesungen, also ohne Monitor und alles, muss man sich mal vorstellen mit einer Band.
Stützen.
Da muss man schon ordentlich sagen, Moment mal, ich bin auch noch da, ja. Das ist naja. Und dann hat man sich von hinten gehört sozusagen. Ja, und da singst du natürlich, da kannst du natürlich Kraft ausüben. Also und üben. Und das habe ich dann aber, ich muss sagen, doch, ich habe vor allem, verdanke meiner ersten Gesangslehrerin doch sehr viel, die mit mir die Mischtechnik geübt hat. Und ich hatte eben eine starke Bruststimme und die Höhe war ziemlich dünn und klein. Und das haben wir natürlich trainiert, ja. Und im Laufe des Lebens viel gesungen. Da kann man es auch üben.
Ja.
Und dann habe ich sozusagen eigentlich viel gelernt, auch mit Panterei, muss ich sagen. Die haben mir, da war ich ja noch eine Anfängerin mit 18 Jahren und naiv und machte dann schon mit Musikern Musik, die also schon gestandene Männer, die dann auch die dann gesagt haben, hier ist ein Blatt, sing mal vom Blatt, wir haben das komponiert, guck's dir an. Das Problem ist beim Sänger, da musst du natürlich zumindest erstmal den Anfangston hören, damit du dann auch in der entsprechenden Tonart bist. Und dann musst du dich vom Blatt singen, ja? Aber geübt, ich habe geübt. Aber mittlerweile singe ich nicht mehr vom Blatt, ich lasse mir es vorspielen.
Da habe ich mal Ingrid Cavan gesehen, in einer, glaube ich, 3-Groschen-Oper. Und das Orchester spielte und sie sollte singen, sang aber nicht.
Warum?
Kriegt ihren Einsatz nicht. Oh. Stand aber graziös auf der Bühne und sagte, bitte.
Ach, es hat sich noch mal geben lassen.
Ja, und dann... Aber es hat, glaube ich, keiner gemerkt.
Das
fand ich schon
gemerkt. Ja, das ist dann clever. Bitte? Das ist dann clever. Ja, das ist clever, dass man dann den anderen Einsatz... Oder ich habe eine gute Band, die, wenn ich mal umsteige, die machen mit.
Ja,
kann genau. Passieren. Ja.
Du hast uns ein Album mitgebracht, dein aktuelles.
Ja.
Woher, wohin?
Wo ist es denn? Ich möchte es einmal in die Hand nehmen. Ja. Bei Buschfunk erhältlich.
Es läuft bei mir gerade im Radio hoch und runter und ich konnte mich gar nicht entscheiden, welchen Titel wir nehmen. Also
ja, ich habe, das sind schöne drauf. Also da ist die Mitte ist ganz toll. Also ich liebe die Mitte auch. Das ist ein Text von Werner Kammer, den ich und ein Komponist, mit dem ich gern arbeite, Rainer Hosel. Der ist ein blinder Komponist aus Marburg. Ja, und so ist die Platte entstanden. Eigentlich wollte ich gar nichts mehr machen, muss ich sagen, weil es mit der Musik ja sehr schwer ist in diesem Land. Und schon lange, wenn man produziert. Und ich arbeite ja auch mit Live-Musikern, die wollen natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand bekommen. Also musst du dir was einfallen lassen. Und mittlerweile ist ja physische Musik nicht mehr so leicht zu verkaufen. Es muss ja alles umsonst sein. Menschen lieben es auch, Musik umsonst zu haben. Und, aber dann habe ich doch mich noch mal aufgerafft, da mein neuer Freund damals sagt, du musst noch mal eine Platte machen. Und so habe ich eben noch mal eine gemacht. Woher, wohin? Und es ist vielsagend. Das so heißt auch ein Lied. Woher wir kommen, wohin wir gehen.
Ja, aber das ist,
das ist eine gute Zeit, um sowas zu besingen.
Ich sage noch mal, das ist ein super Titel. Eben auch die Frage, ne, ist man bereit für eine neue Liebe? Was ich wirkt dann
kurz,
noch nach?
Entschuldigung, mal kurz die Nase ein bisschen.
Wir nutzen die Gelegenheit.
Genau, während du schnaubst, hören wir uns was an.
Ja, welches Lied wollen wir nehmen?
Ja, was würdest du denn sagen?
Ich finde beide toll.
Ja, ich auch. Entscheide du dich. Mir ist beides recht.
Mich fragt doch keiner.
Ja, hast du mal reingeschaut?
Nein, klar.
Und, na und?
Ich finde woher, wohin.
Na, ja, dann gucken wir uns den an. Ach, woher, wohin. Veronika Fischer.
Weil's Verliebtheit war, kam er zu dir und ließ die andere stehen. Doch es hielt nicht stand, war abzusehen. Tränen und leere Hand. Anderer Zauber kam, der hat mich betrübt und hat noch kaum geblüht. Und die bittere Scham, als er die andere nahm und nie mehr wieder kam. Ach, woher, wohin? Wer kehrt die Welt, macht die Liebe Sinn, wer weiß wohin. Was da immer war, lebt um mich her. Das Erinnern macht das Neue schwer. Ach, woher, wohin, woher, wohin? Werde ich jemals denn noch Liebe spüren? Lass die Trauer gehen, du versäumst kein Glück. Ach, woher, wohin? Von dem, was war, dieser zarte Hauch, der hilft mir auch. Ja, ich werde. Am Leben teil. Mein Herz wird leicht, bis die Liebe dein sanfter Hauch. Dein Weg wird weitergehen. Der wird bleiben und der hilft mir auch. Dein Weg wird weitergehen. Ja, mein Herz wird heil, nimmt am Leben teil. Dein Weg wird weitergehen. Ach, woher, wohin? Woher, wohin? Von dem, was war, dieser zarte Hauch, der hilft mir auch. Ja, ich werde heil, nehm am Leben teil. Mein Herz wird leicht, bis die Liebe reicht. Mein Herz wird leicht, bis die Liebe reicht.
Gibt's jetzt Wünsche? Was wir noch machen sollten?
Also ich habe natürlich mir das Team Andreas Bicking, der auch jetzt wieder in meiner Band spielt. Das ist gerade ganz das erste Konzert, ist er wieder dabei. Wir haben ja 18 Jahre Musik gemacht in den 90ern. Da ist ja dann auch das Konzert, das Live-Konzert mit der DVD drauf. Und meine Musiker. Und das Problem ist wirklich, ich bin gerade wieder gefragt worden in der Passionskirche, ob ich denn noch ein neues Album mache. Grundsätzlich habe ich ja auch schon 22 Soloalben gemacht. Dann habe ich Kindermusik besungen, ich habe mit Günter Fischer Musik gemacht und habe also ganz verschiedene Dinge auch getan, habe auch das Kind und der Kater zum Beispiel im Musical und das ist ja alles, früher gab es ja ganz andere Budgets, also da hast du ja eben locker mal ein Budget gehabt mit 80.000 Euro, da konntest du natürlich in die Vollen greifen, ja die besten Leute nehmen, all das. Ich habe immer noch die besten Leute, die sind auch alle schon etwas bescheidener geworden. Aber ich glaube, dass die Musik überhaupt sich sehr ändern wird. Dieses Corona. Ich finde nicht nur schlecht, was geschieht. Ich glaube auch, dass eine Veränderung sehr wichtig ist, dass sich Dinge herauskristallisieren werden, dass auch wieder mehr Menschen die Musik machen, so wie du Lieder machst, die auch verloren gegangen sind im Prinzip, dass die wieder wichtiger sind, dass überhaupt Musik wichtiger wird, die eben auch an die Leute geht, an die Menschen, die nicht nur fernab abschöpfen. Also ich glaube, dass da wird sich vieles ändern.
Also ich fand es jetzt ganz gut zum Beispiel, dass es gab ja schon Fördermittel, jetzt nicht 80.000, aber die GEMA und die GVL haben immerhin 5.000 Euro also nicht verlost, sondern man konnte sich da bewerben und da kenne ich ganz viele Kollegen, ich selber bin auch einer davon, wo man schon mal einen kleinen
Schub kriegt.
Ja.
Aber ich bin abgelehnt worden zum Beispiel.
Ach echt?
Ja. Weil, klar, aber ich habe auch Kollegen. Ich meine, es geht ja nicht nur um mich in dem Fall.
Krass. Naja, aber man macht es ja auch aus Herzblut. Ja, bei mir geht es aber auch immer so. Das ist jetzt meine letzte Platte. Ich sage immer noch Platte. Ja. Und dann kommen aber doch wieder Themen und so. Und dann will man doch. Und bei mir, ich habe jetzt auch ganz neue Musiker zum Beispiel jetzt da im Studio gehabt. Und es war für mich jetzt in der ganzen Scheißzeit, muss ich mal sagen, vielleicht geht es euch da auch so, das so genossen, also diese Qualität mit tollen Musikern im Studio zu sein und einfach Musik zu machen.
Ja.
Und das war so toll, ja. Und ich glaube, das hört man auch. Und
das überträgt sich.
Für uns war es schon mal einfach super, ja. Und ich meine, das finde ich schon mal auch eine wahnsinnig wichtige Sache, dass man auch in diesen Zeiten Qualität hat im Leben und sich auch freut und Spaß hat. Ja? Und nicht nur immer, ach, die Zahlen und die Werte oder keine Ahnung und die ganzen Medien und so und so. Also da kann man sich auch mit beschäftigen, aber wenn man dann nur so ist, also bin ich auch froh, dass ich Musiker bin, weil das kann man vieles auch rauslassen und einfach mal Spaß haben.
Also, und
Ich wollte nur sagen, viele konnten sich aber gar nicht motivieren. Ne? Viele sind ja erstmal in so ein Loch gefallen, gerade Musiker, weil sie alle Auftritte weggebrochen. Mit den Hilfen war es auch nicht für jeden einfach, also nicht jeder hat Hilfen bekommen. Um sich dann wieder rauszuziehen und zu sagen, ich mache Musik und ich mache jetzt trotzdem eine neue Platte, wer weiß, wo das hingeht, ist, glaube ich, nicht so alt. Wie war das bei dir?
Ich muss sagen, hervorragende Leute, muss ich sagen, die also wirklich toll sind, alles auch studierte Leute in Musik, die einfach richtig große Probleme hatten. Also mir ging es ganz gut, bin ja schon Rentnerin, also ich kann ja auch mich da ein bisschen zurück.
Du bist schon Rentnerin.
Natürlich. Mein Gott, ich habe es verraten. Ja. Ist ja logisch, kann man ein bisschen rechnen. Insofern war es für mich nicht ganz so dramatisch. Auch meine Kollegen, die haben schon richtige, ernste Probleme gehabt.
Ja, aber da muss ich sagen, also vielleicht ist es arrogant, aber ich bin auch in einer beschissenen Situation. Ja. Ja,
liegt doch an jedem ein bisschen
also,
selber.
Ja, da finde ich, dann gibt es halt, also bei mir war es so, da gab es halt verschiedene Hilfen. Ich meine, ich kann mich erinnern an März 2020, da kam dann auf einmal in Berlin jedenfalls, konntest du 5.000 Euro kriegen.
Für ein halbes Jahr.
Ja, ja, so, du musstest nicht viel machen. Du musstest zu so einem Zeitloch auf die Seite da von so einer Bank und so, und ich dann darauf, Warteliste. Platz 168.000.
Nein.
Und ich dachte, was? Also Nummer 10 oder 12 hatte ich, aber 108 oder 170.000 sowas. Und es ratterte dann aber wahnsinnig schnell runter. Aber bei 170.000 dauerte es natürlich doch den ganzen Tag. Und dann auf einmal kam, also ich habe dann immer den Computer offen gehabt, weil ich wollte, ey, den darfst du jetzt nicht wegklappen und so. Und dann um 8 Uhr abends kam, übrigens ab um 10 Uhr ist jetzt hier Schlafzeit oder so, oder Pause. Und ich war noch auf 10.000 oder so, habe den Computer angelassen, bin morgen um 7 Uhr aufgestanden und dann war ich um halb neun dann dran, nächsten Tag. Und dann kam, in zwei Tagen waren 5 Mille auf dem Konto. Also das gab es ja auch. Und man musste es auch nicht groß abrechnen. Das war schon auch eine Hilfe. Also wie immer man
aber am Anfang. Aber es gab
sag mal, das ist ein Schweigegeld auch gewesen. Ja. Und ja, es ging dann aber weiter mit den, also es gab ja schon Hilfen. Ich habe die auch immer über meine Steuerberater genutzt. Ich weiß bloß nicht, ob man, wie das dann ist, weil wir haben ja gar keine Ausgaben jetzt. Und wenn dann eine große Abrechnung kommt,
kann es ja auch mal
blöde werden.
Ja, ja, aber für Steuern
mir ist es passiert, ja. 2020 9.000 Euro durfte ich jetzt komplett zurückzahlen.
Ja, genau.
Also
ja,
das wär, auch, das 100 Veranstaltungen weggebrochen sind, interessiert aber gar nicht.
Ja, gut, aber trotzdem finde ich, ja, gut, wenn Leute so nicht so stark sind, dass sie einfach jetzt verzweifeln. Das muss man auch natürlich, nicht jeder ist so stark, um ja sich selber aus dem Sumpf zu... Mhm. Aber ich meine, es gibt wirklich Möglichkeiten. Bei mir war es zum Beispiel tatsächlich die Basispartei, wo ich Musiker gefunden habe, die einfach so ticken wie wir. Und ich muss sagen, wenn ich das noch kurz sagen darf, im letzten Februar war das. Mhm. Da war eine Gründung von Füllmich und Fischer, die wurde auch live übertragen von einer Partei. Weil zu dieser Zeit durfte man sich nicht treffen mit Menschen. Wenn du aber eine Partei hast, durftest du dich treffen. Und das war der Sinn der Sache. Und die haben sich in einem Berliner Lokal getroffen. Da waren so 30, 40 Leute. Ich war auch dabei und habe da zugesehen. Dann hat sich diese Partei Team Freiheit Scotch Sofa oder so gegründet. Und dann haben wir uns nächste Woche wieder verabredet, waren wieder da. Die Antifa war da und die Polizei war da, was gut war, weil die haben uns beschützt vor der Antifa. Mhm. Und dann kriegte ich aber so das Lokal war aber dunkel. Also es ging gar nicht weiter mit dieser Partei. Irgendwie, keine Ahnung, was da war. Und dann meinte einer so, übrigens, wir haben also morgen ein Treffen, da kannst du dich per SMS hier, wenn ihr da... Und dann war das wirklich so wie im Underground, Untergrund. Man traf sich dann so und dann sag mal, hier in dem Haus, ja, und geht hier mal leise zu zweit. Und dann kam man in eine Wohnung, da saßen 50 Leute ohne Masken. Ja, und, ja aber so, genau so.
Und die leben noch, und die leben noch.
Und das war für uns alle so, oh, sowas gibt es, ja. Und ich meine, das ist dann auch selber, dass man irgendwie sucht und man findet, wie kommt man aus der Scheiße raus, wo gibt es Leute, wo kann man sich unterstützen. Und das haben wir halt gemacht. Und dann findet man diese Leute auch. Und ich kann nur jedem, dem es jetzt irgendwie doof geht mit dieser Zeit, es gibt neue Menschen und es muss ja keine Partei sein, Kindermarktparteien, ich auch nicht, aber man findet da trotzdem gute Leute, ja, vielleicht.
Wenn über Telegram-Gruppen
ja, oder so, also, sich ja auch Menschen. Man kann Gleichgesinnte finden und das ist so wichtig. Oder auch beim Partner, meiner Partnerin zum Beispiel, wir waren
Bautznerin.
Waren wir so, weil ich dachte immer noch, alles ist super, was läuft. Und sie war aus Sachsen, kommt schon weiter als ich. Und das war
nicht leicht für uns. Sag das ruhig nochmal.
Und dann, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Und dann habe ich da auch kapiert, ja, stimmt, da ist irgendwas faul. Ja. Naja, also ich will nur sagen, man muss selber auch den Arsch hochkriegen. Und dann
aber ich habe beim Bio-Bäcker habe ich zwei Kollegen getroffen. Einer von Ulla Meinecke, der Pianist, mit dem ich auch mal kurz gearbeitet habe. Kennst du wahrscheinlich und noch einen anderen in Jazza und so. Und die, wir haben dann kam kurz uns verständigt, war auch noch mit Maske, also wir haben es auch runtergezogen und geredet und vor dem Bäcker. Und die sagten, Froni, wie geht's denn so? Ich sage, gut, mir geht's gut, wir halten doch durch. Ne? Ich sage, naja, wir Alten halten schon durch. Ich meine, die ewig schon Musik machen, die werden auch noch die paar Jahre Musik machen. Ja, aber es werden 30% machen schon anderes. Also viele Musiker werden sich verändern. Und gut, ich finde das nicht in jeder Hinsicht falsch, muss ich sagen. Es gibt auch viele, die müssten nicht unbedingt Musik machen. Gibt es auch, gibt viele, die... Ja, es ist so.
Vieles ist einfach klärt.
Und es wird sich klären. Also und welche, die eben durchhalten und... das gibt es und welche, vielleicht, ich denke, es ist auch mancher Wechsel nicht schlecht.
Ich habe ein bisschen vermisst, dass ich mehr sehr prominente Künstler zu Wort melden in dieser Zeit. Also es war mir zu ruhig. Ja. Es waren vereinzelt Künstler da, die hat man versucht gleich in die Verschwörungsecke und weiß ich was abzustempeln. Mhm. Und was mit Xavier Naidoo passiert ist, das verstehe ich bis heute nicht. Aber mir war es zu wenig.
Also das steht eine Tournee an. Die
das meine ich. Ich glaube, dass es da Hintergrund gibt. Er steht unter Druck. Er hat lange gesagt, was er denkt. Was ich ja in einer sogenannten Demokratie auch richtig finde. Muss nicht alles richtig sein. Aber ich denke, da gibt es Stress von hinten, von der Agentur und vom Management, dass viele Gelder geflossen sind. Man sagt, was machen wir? Holen wir auf oder machen wir weiter? Und ich glaube, dass er Druck hatte. Also so würde ich es empfinden. Ich weiß es nicht.
Wir laden ihn am besten mal ein zum Ruderboot.
Ob er jetzt noch kommen möchte? Weiß nicht.
Ja, aber ich glaube, was wirklich gefehlt hat von Anfang an, war dieser Diskurs in den Medien. Da gab es ja eigentlich nie. Ja, und ich
mein, aber man ist doch auch erschrocken, in welcher, wie die Menschen
zerrissen werden. Affenartige Geschwindigkeiten.
Genau. Und dann also das Bugs ist in der Demokratie, denke ich, geht das nicht.
Da fängt es ja schon an.
Ich denke, in der Demokratie dürfte das nicht geben, richtig, dass man die Menschen zerreißt. Also und die Künstler oder zum Beispiel jetzt Ukraine-Krieg, wie die Netrebko ausgeladen, die wurde rausgeschmissen. Aus der Oper in Bayern und auch in Berlin. Ja. Und ich finde das ein Skandal.
Ja, total. Also,
mittlerweile ist es ja schon so, früher waren Künstler für den Frieden, heute sind sie für den Krieg. Mhm. Also, ja. Doch, ja. Entschuldigung, ja, guck dir Frau Kebekus an. Ja. Die findet also absoluter Wahnsinn, an dem Tag, als Frau Baerbock gesagt hat, schwere Waffen für die Ukraine. Da muss ich sagen, wer in diesen Zeiten für schwere Waffen ist, der hat schwer was an der Waffel.
Ja, na klar. Ja.
Und
ja,
zwar genau. Ende der
Debatte.
Wenn
man hinschaut, ja.
Ja, und genau.
Das ist gefährlich. Aber ein bisschen erinnert mich das an die DDR, wenn ich das mal sagen darf. Denn da wurde ich auch in der Ecke gedrängt. Als ich dann die DDR verlassen habe, war ich eine Verräterin.
Ja, ja.
Also ich meine, das war mir damals dann erst langsam bewusst, dass wie man benutzt wird als Künstler. Und wenn du sehr erfolgreich bist, wirst du benutzt. Wirst du auch in der Ecke gestellt und musst da, entweder gehörst du zum System oder gehörst nicht dazu. Mhm. Und das ist eben, das wird hier wieder bewusst. Also mir wird das hier wieder bewusst, dass es jetzt wieder so ist.
Es wiederholt sich letzten Endes alles. Und dann gibt es den tollen Satz von dem großartigen Kurt Querner, ein Maler aus Sachsen, woher sonst? Und der hat gesagt, wer viel von Demokratie oder von Moral redet, immer von wo viel gesprochen wird, genau dort funktioniert es nicht. Wer viel von Demokratie redet, wer viel von Moral redet, der hat keine. Das ist immer ganz aufregend.
Aber wir sehen das hier in der Wissenschaft genauso. Ja. Ich meine, ist es das Thema Corona, ist es das vielgepriesene Thema menschenverursachter Klimawandel, Friedensforschung, die Liste ist endlos, wo es ja nur darum geht, was ich am Anfang schon sagte, in der Wissenschaft geht es nicht um die Suche nach der Wahrheit, sondern wir müssen die Fakten in den Vordergrund stellen. Und da sind wir in der Medizin, in der Kultur, in der Wissenschaft immer wieder, dass ein freier Diskurs, Dialektik, was wir früher mal gesucht haben, also die Ursache, also die Wissenschaft zwischen Ursache und Wirkung, wir neigen dazu, immer Wirkung zu diskutieren, aber nie auf die wahren Ursachen einzugehen. Und das ist eben in so vielen Themen, wo ich sagen muss, deswegen sitzen wir möglicherweise auf der Strafbank, weil wir uns trauen, den Blick zur Seite zu werfen. Und das ist ja, was der Erfinder vom Pulitzer-Preis gesagt hat. Erst der Blick auf die zweite Sache bringt die wahre Wahrheit. Nicht nur die Eindimensionalität in der Darstellung, auch in der Reflexion dieser Dinge. Und da sind wir ja natürlich auch, ich will jetzt gar nicht mit Abora anfangen, es geht ja nicht darum, ob Ramses schon vor 4000 Jahren eine Havanna geraucht hat, aber was das für die Weltgeschichte bedeutet. Mhm. Und dass keiner auf die Idee kommt, mal nachzufragen, wenn es schon vor 2.000 bis 4.000 Jahren kommerziellen Handel über die Weltmeere gegeben hat. Mhm. Was hat denn das für das Thema Kommunikation, Friedensforschung, Gesunderhaltung? Mhm. Tabak ist in Südamerika die Gesundheitspflanze. Ja. Die wird als Panazee bezeichnet. Panazee. Universal Heilmittel.
Mhm. Tabak?
Tabak. Klar, rauchen muss ich, sterben muss ich sowieso. Schneller geht's mit Marlboro. Und Kala Jovaya würde nie auf die Idee kommen, 30 Marlboro am Tag zu konsumieren. Ja. Aber mit Tabakqualm kann man alle Arten von Krankheiten behandeln. Und das wissen Sie ja als Medizinforscher genauso. Und wir blenden dieses Wissen vollkommen aus. Mhm. Alles, was fremd ist, wird demagogisiert. Und wer demagogisiert wird, kann gar nichts an Wahrheit haben. Und dieses fast schon, wie soll ich sagen, wie ist es in der Kirche, dieses inquisitorische Rangehen an Neues, das wird wirklich uns schwer auf die Füße fallen, wenn wir nicht endlich wieder dieses 3.0, Aufklärung 2.0, 3.0, neues Denken muss her. Und da sind wir eigentlich, denke ich, alle im Ruderboot gut aufgehoben.
Ja, deswegen sehe ich uns auch gar nicht auf einer Strafbank, sondern
ja, das war nur schön, so, weil sie auch
das ist, soziale auch Medien gibt, ne?
Nein, es war mit aber was ich gut finde jetzt zum Beispiel, oder was ich lerne auch jetzt, dass man eben mehr hinterfragt tatsächlich, ja, dass man wirklich guckt, wo sind denn die Quellen der Informationen, wo kommen die her? Mhm. Was vorher irgendwie, also bei mir jedenfalls nicht der Fall war, bei anderen mögt es schon länger zurück sein, dass man besser recherchiert und eben nicht nur alles weitertratscht, was man irgendwo gehört hat, sondern eben guckt, oder ist es überhaupt, von wem kommt es, wie wird es bezahlt und so weiter. Das finde ich zum Beispiel jetzt einen Effekt, der für mich positiv ist, wo ich mir jetzt in meinem Leben was Neues tatsächlich gelernt habe und versuche jetzt da ein bisschen genauer hinzugucken. Ja? Also, so eine Sache.
Ich finde das Wort Informationsveganer auch ganz toll. Das ist von Rüdiger Lenz, dass man einfach ein bisschen schauen muss, welche Informationen konsumiert man und welche lässt man einfach außen vor. Und dass man vielleicht auch sagt, vieles, was man so hört in den öffentlichen Medien, das sind Geschichten, die lasse ich bei denen, die sie erzählen. Dass man einfach eine eigene Hygiene betreibt, ja, oder, Herr Dr. Höhn? Das werden Sie doch bestimmt bestätigen, dass man das einfach guckt, dass man eben nicht in diese Angst geht, ne? Egal auf welcher Seite.
Ja, die Angst, die kommt dann schon, wenn man Wissen hat, wenn man weiß, wo es hingehen kann, wenn man gewisse Ergebnisse im Leben schon hatte und das auch erlebt hat und weiß, wo das dabei ist, aber nicht jeder. Und das kann man dann übertragen und sagen, ich weiß, das kann gefährlich werden. Dann kann man einen richtig in die Angst schön mitnehmen. Aber viel schöner finde ich, wenn man über die Musik Menschen in das Glück oder in die Freude hineinbringt, selbst schwingen zu können und sich selbst zu spüren. Ja? Und wenn wir das trainieren würden, schon von klein auf, ich gehe da immer wieder zurück, von klein auf, natürlich können wir auch jetzt noch alle lernen. Wir brauchen nicht mehr so viel, glaube ich, aber viele andere. Das kann man immer. Aber dass man dann merkt, man ist jemand, man ist ein Wesen, das selbstbewusst ist, sich seiner selbstbewusst ist. Und dann kann man auch nicht sehr krank werden, ehrlich gesagt. Da braucht man zwar ein paar Techniken, ist es richtig. Man kann auch mal krank werden, aber man kommt auch sehr viel leichter wieder daraus empor. Vielleicht gestärkter als vorher. Vielleicht sind Krankheiten dafür auch da, dass wir uns einmal zurückbesinnen auf uns, zurückfallen auf uns und aus uns neue selbst erschaffen. Warum eigentlich nicht? So, und wenn man das so sieht, kommt man sehr viel, viel weiter auch in der Medizin. Sagt, ja, Gott sei Dank, dass du schwer krank bist, ich brauchte nicht helfen. Nein, das war keine Ausrede für mich, auszurücken, wenn mich einer zum Hausbesuch bitte. Das würde ich schon mal ganz klar betonen. Natürlich behandelt man nicht. Aber wie viele Menschen können sich selbst sehr viel mehr nutzen? Aber das ist natürlich so. Wir wollen nicht die hervorragenden Produkte der Pharmaindustrie missachten. Es gibt sehr, sehr gute darunter, das muss man mal sagen. Aber der ganz große Apparat für einige, viele vielleicht sogar, die helfen, muss es das sein. Ne? Müssen wir lernen von klein auf und das mehr und mehr, und gerade jetzt in dieser Zeit, dass wir abhängig sind von der Pharmaindustrie, dass wir nur dadurch existieren. Das scheint mir ein bisschen in die Richtung zu gehen.
Ja, Veronika, was machst du, um dich fit und gesund zu erhalten? Also ich läute jetzt gerade so eine Abschlussrunde.
Ich merke das schon, deswegen habe ich mich auch zurückgelehnt.
Was Positives noch mit in die Welt tragen, was jeder vielleicht selber tut für den inneren Frieden im Inneren und dann eben auch außen. Und da fängt ja, das geht ja bei der Gesundheit auch los.
Nun, also Gesundheit ist natürlich das A und O. Und ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht, zeitweise, wie ich vorhin schon angedeutet habe, mit Allergien, die mir eben zu schaffen gemacht haben, die mir Kummer gemacht hatten, aber habe dann auch im Laufe der Zeit durch meinen Partner, der auch diesbezüglich sich sehr interessiert und sich sehr damit beschäftigt, gemerkt, dass also vieles natürlich auch aus dem Geistigen kommt, was man denkt und wie man wie man sich einstellt. Also wichtig ist eben, dass man positiv denkt und dass man sich auch mehr verbunden fühlt mit dem, was um uns ist und in uns letzten Endes Gott, wenn wir das so wollen. Mhm. Wenn wir das begriffen haben, dann ist schon vieles geschehen und da bin ich auch in den letzten Jahren meinen Weg gegangen, habe dann auch mein Essen verändert, dass ich eben hingeschaut habe. Ich war natürlich mein Leben lang unterwegs und da kann man sich nicht immer gerade sehr gut ernähren, muss ich sagen. Das spielt natürlich auch eine sehr große Rolle, dass man sich, mittlerweile bin ich vegetarisch vor allem und gelegentlich leiste ich mir mal ein bisschen Huhn und auch schon mal eine Hühnersuppe, das kommt schon vor. Aber ich denke, dass es da eine grundsätzliche Veränderung geben muss, dass es eben auch mehr Vertrauen auf die Urquelle, auf unseren Schöpfer sozusagen, da habe ich mich in der Hinsicht verändert und muss sagen, seitdem bin ich immer gesünder geworden und versuche mich gesund zu ernähren, früh mein Zitronenwasser zu trinken mit Honig. Na ja, das ist schon der Anfang. Also Sie sehen, ich habe mich auch schon ein bisschen Zucker, damit beschäftigt. Ja. Na, Honig kann schon sein.
Ja, aber das ist dann auch. Aber ich habe gehört, man soll nicht so viel Zucker fressen.
Das soll man nicht. Also diese fertig.
Wer hat hier auf die
eben fertig? Diese Fertigdinger da, sind nicht gesund.
Ein Stückchen Kuchen am Nachmittag brauchen.
Na, so ein bisschen Kuchen kann man doch auch essen. Es kommt drauf an, was in dem Kuchen ist. Ja. Wie ist es mit Liebe gebacken?
Ja. Ich habe mir ja selber gebacken.
Na dann ist ja schon, wenn man sich selbst was Gutes tut. Ja, und das ist schon mal, und da kann man schon viel machen. Man kann viel machen, aber es ist auch mühsam, muss ich sagen, weil wir uns von vielem entfernt haben und wir müssen einfach wieder lernen, wieder in die Natur natürlicher zu leben. Das ist einfach.
Solange sie noch da ist.
Katrin ist ja selber schon zur Kräuterhexe geworden.
Ich bin hier so eine, also ich habe mir jetzt gerade so einen Alchemistenkoffer gekauft. Ich hydroliere jetzt Pflanzen und habe so einen Perkulator. Also es geht los und draußen die Natur, die überschwemmt uns ja gerade mit Löwenzahn und mit all den Heilkräutern.
Bärlauch.
Also ich bin da Bärlauch. Ja, hier ist in der Vase, kommen wir gleich zum Essen, ist schon fast vorbei. Ja, also Heilpflanzen ist auch so meins.
Kann man auch Bärlauchblüten essen?
Ja. Kannst du noch essen? Jetzt die Blätter
in die Butter rein? In die Butter mache ich immer.
Lecker. Ja. Mhm. Aber ich gebe mal den Ball auch gerade an Dominik, der jetzt erstmal zur Ruhe kommen muss eine Weile, aber danach erst mal ein paar Tage Ruhe und dann gibt es hier den Kongress. Da wolltest du noch einen Satz verlieren dazu?
Ja, ich sag mal, um diese Themen, also es geht ja am Ende, geht es gar nicht um das Thema Archäologie oder Völkerwanderung. Es geht um das, was wir alle schon gesagt haben, Neudenken ist gefragt. Es geht einfach darum zu zeigen, wie eben andere Wissenschaftler aus England, aus Amerika, aus Deutschland, gibt auch in Deutschland noch gute Leute, die eben zeigen, dass wir mit Abora keine Fantasy-Archäologen sind, sondern die uns Rückenwind geben und sagen, dass es sehr wohl massive Hinweise für solche frühgeschichtlichen Wanderungen gibt und dass das eben das Thema Kulturaustausch, Migration, Kommunikation, das sind uralte Megatrends, die zum Singen, zur Menschheit genauso hören wie Singen und Malen. Auch das Thema Religiosität. Ich meine, ich bin zwar als promovierter Naturwissenschaftler alles andere als ein religiöser Mensch, aber das Thema Religiosität gehört zu uns Menschen dazu. Mhm. Weil wir sehen es ja bei Homo Neanderthalensis das erste Mal, aber auch bei den frühen Menschendarstellungen hat das Thema eine gute Rolle gespielt. Und wenn man eben, ich sag mal, Gott nicht in der Kirche sucht, sondern in sich, habe ich auch als Atheist nichts dagegen.
Das ist das, wovon ich
Das sprach. Ist ja genau der Unterschied der zwischen institutionalisierter Religion und echter Naturreligion. Das ist wie Gustav von Gasthof. Das hört sich gleich an. Aber das sind komplette Unterschiede.
So heißt die Sendung heute. Gustav von Gasthof, das neue Ruderboot.
Warte mal, wir haben noch Lühl. Ja, möchte.
Sagen, also, darum geht es in diesem Kongress. Und deswegen auch, bitte kommt in die Fennerhall. 10. 11. Juni gibt es hier richtig Rock'n'Roll.
In der Pennerei, genau, im Geißeltal. Das wollen wir auch noch mal sagen. Nicht, dass wir wieder sagen, wo sollten das liegen? Braunspetra. Wer weiß, wie lange es noch so heißen darf.
Sachsen-Anhalt. Ja.
Grünspetra.
Braunspetra ist aber klassisch sächsisch.
Ja, du weißt ja, es ist alles. Du hast auch vorhin Mandoline gesagt. Ich weiß nicht, wie lange man das noch sagen darf. Ich will nur drauf,
So, das letzte Wort in unserer Runde
hat wieder Lühl. Mal der Lühl.
Wieso wieder mal?
Ach komm, einfach so.
Ja, ich, also fit halten mache ich zum Beispiel mit Tennis. Ich spiele immer jede Woche Tennis, seit 30 Jahren. Da bin ich übrigens Boris Becker, wie immer er jetzt da auch sich verhält. Aber da bin ich ihm mein Leben lang dankbar, weil das ist ein sehr schöner Sport, den kann man auch mit 80 machen. Meine Frau versorgt mich mit Essenzen, da gibt es alle möglichen Sachen, die helfen. Aber ein guter Spirit ist natürlich auch immer einfach wichtig. Und meine Eltern haben mir zum Glück ein schönes Leben sozusagen bereitet, schon in der Jugend, in der Kindheit. Ich bin ohne Stress aufgewachsen und das hilft, glaube ich, sehr viel. Da kann ich jetzt nicht für, aber das gibt einem so ein Grundvertrauen und so einen positiven Geist. Mein Vater ist mit 96 noch Auto gefahren und war gut drauf. Und das trage ich auch so ein bisschen weiter in mir. Und ich habe ein Lied geschrieben, schon länger her, ein Trostlied für mich. Das heißt, mach das Leben schön, ja, und mach dein Leben deins. Und ich glaube, das ist immer so meine These, dass man sich selber das aussuchen sollte, was man am liebsten macht im Leben. Und dann gibt es Wege, dass man das auch erfüllen kann. Und wenn man das schafft, ist nicht immer einfach, aber dann ist man auf einem guten Weg und dann kann man auch die Sachen nicht so viel anhaben, wie wenn man irgendwie immer alles richtig machen will oder so. Ja.
Ist das ein schönes Schlusswort?
Ja, du hast was ganz Schönes gesagt, sich selber trösten. Super.
Ja,
ohne dass das jetzt in Wehleidigkeit und ach und schlimm, aber eben bei sich bleiben und sich selber auch an die Hand nehmen und sagen, nee, gegen den Staat können wir nichts machen. Wir können nichts machen gegen den militärisch-industriellen Komplex, die immer Waffen verdienen müssen. Aber man kann bei sich selber bleiben. Anker sein.
Und wir suchen jetzt als Künstler auch, ich weiß nicht, wie das für dich so ist, aber auch natürlich alternative Formen. Wo können wir spielen? Also wo gibt es Leute und Veranstalter auch, die
Ja, stark sind. Da wird sich viel verändern, Veranstaltungen sind ja auch eingegangen.
Und also das aber bauen wir alles gerade auf und wir vernetzen uns da. Das ist ganz spannend, ehrlich gesagt.
Und apropos spannend, lieber Lül, wir müssen jetzt auch mal dem Verantwortlichen ein Versprechen abbringen. Wir wollen jetzt, wo ja alles vorbei ist, beim nächsten Mal richtig Zuschauer haben. Denn Katrin ist Künstlerin, ich bin Kleinkünstler. Wir wollen hier immer losmachen, weil mit Publikum ist das einfach noch mal ganz anders.
Ja, das ist ja klar.
Dann kann man auch interaktiv werden. Vielleicht gibt es auch Fragen, die das Publikum dann hat. Und dann steppt hier der Bär und dann haben wir noch ganz andere Aufrufe.
So, ja, das aber war wir testen erstmal die Halle beim Kongress im
Ach
Sommer.
So.
Und dann
wir? Mal. Ich nicht.
Na, du kannst damit herkommen.
Ach so.
Mhm. Aber ich würde das... Das vom Lühl aufgreifen, macht dir das Leben schön. Das ist doch
ich bin dabei.
Vielen Dank fürs Zuschauen.